Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, hallo.
Guten Tag, genau.
Ich wollte gerade sagen guten Morgen, aber okay.
Nee, guten Morgen hat sich mittlerweile erledigt. Wir haben schon wieder zu lange vor der Aufnahme gesprochen.
Naja, es gibt wichtige Dinge, ne?
Ja.
Wir arbeiten ja immer noch an der Weltherrschaft, aber...
Das auch, an der Weltherrschaft, genau. Und hatten eigentlich jetzt vorher so einen kleinen Politik-Podcast noch.
Eigentlich war es so mehr der landwirtschaftliche Podcast.
Das auch, ja, genau. Über politische, wahrscheinlich dann von einigen als Vogue empfundene Themen zur Landwirtschaft und dann jetzt wieder zurück zum Geek-Café, ja.
Ja, also manchmal sind die Wege ja wirklich sehr, sehr kurz.
Ne? Genau, die Wege des Herrn sind unergründlich. Und damit hätten wir dann auch das nicht christliche, sondern wie heißt es dann, das?
Das kirchliche.
Religiöse okay. Themen dann auch schon abgefrühstückt mit dem Podcast, genau.
Aber ich habe gelernt, über Politik, über Religion sollte man eigentlich nicht öffentlich reden. Es sei denn, man ist tiefgreifend
also in kann der man Thematik. Schon.
Ja, es gibt natürlich
mein Gott, es gibt so viele Leute, die da oberflächlich nur und dann trotzdem das in die Welt hinaus posaunen. Nee, aber wie heißt es? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Beziehungsweise, wir reden ja gerade Politik, ja, wenn Wahlen anstehen oder so, sprechen wir das Thema ja immer mal an. Nicht jetzt speziell auf irgendwelche Parteien gemünzt, sondern generell halt nur den Aufruf, nehmt bitte teil. Mhm. Das machen wir ja schon. Ich denke, da kann sich auch groß keiner drauf aufregen. Wir geben ja auch keine Wahlempfehlungen ab. Wir reden, glaube ich, noch nicht mehr über das, was wir gewählt haben. Geht ja im Prinzip auch keinem was an. Ja, das ist nicht ohne Grund sind die Wahlen geheim. Und wie gesagt, so ein Aufruf zur Wahl, glaube ich, kann jeder unterstützen. Macht auch durchaus Sinn. Gerade wenn man sich mal immer wieder die Wahlbeteiligung, nicht nur jetzt in Deutschland, sondern auch im Umland, gerade im europäischen Umland mal anguckt, ja, ist das ja immer so ein Thema, was man nicht oft genug ansprechen kann. Auch wenn man sich jetzt gerade mal den Wahlausgang in den Staaten anguckt, wie gesagt, gerade Wahlbeteiligung, ja, und die Aufgabe beziehungsweise die Pflicht, die einem ja auch mit der Möglichkeit der Wahl auferlegt wird, ja, da kann man gerne das oder eigentlich nicht oft genug ansprechen. Das sollte jeder eigentlich annehmen, beziehungsweise dann auch machen, weil, mein Gott, beschweren kann man sich ja immer, aber ich sag ja immer, wer sich beschwert, aber nicht selbst gewählt hat, hat eigentlich keinen Grund, sich zu beklagen.
Ja, so sehe ich das auch. Weil, wie gesagt, wer seine Stimme nicht abgegeben hat und sich dann über das Wahlergebnis beschwert, hat nach meiner Meinung kein Recht dazu.
Genau, und auch die Einstellung, meine Stimme macht ja nicht den Unterschied. Das sollte man dann mal hochrechnen, ja, auf den Anteil der Wahlberechtigten, die nicht teilgenommen haben.
So ist es. Genau.
Weil das summiert sich sehr schnell.
Ja.
Ja. Wobei wir da auch wieder bei dem Thema sind, was wir vorhin vor der Aufnahme hatten mit den Kosten von Hausfarben.
Ja.
Summiert sich sehr schnell, ja.
Ja. Das ist richtig. Das war aber ein ganz anderes Phänomen.
Ein ganz anderes Thema. Aber wie gesagt, das summiert sich halt sehr schnell. Aber das soll es auch zu dem Thema, denke ich, jetzt gewesen sein.
Ich dachte, wir machen jetzt einen Podcast über Farbanstriche. Das wäre auch ein interessantes
Thema. Das können wir auch noch machen. Ich gerade was Holzstreichen betrifft, muss ich, denke ich mal, das kommende Jahr auf jeden Fall was machen hier rund ums Haus und auch Gartenhaus etc. Das wird auch nochmal so ein Ding nichts. Ja, da drücke ich mich jetzt die letzten 2 Jahre schon drum. Aber das kommende Jahr ist dann, muss ich machen.
Gartenhaus. Oh, da hast du auch ein ganz, ganz, ganz heißes Thema angesprochen. Das ist bei mir auch ein Wunderpunkt. Ja.
Ja, siehst du?
Das stimmt, ja. Ich schwanke zwischen Abreißen und Renovieren. Das sind so meine beiden Entscheidungspunkte, zwischen denen ich immer hin und her schwanke, sage ich jetzt mal.
Ja.
Bloß Abreißen kostet ja fast schon genauso viel Geld wie Renovieren. Also, naja.
Wolltest du es dann auch wieder neu machen?
Wenn ich es abreiße, nein, dann, dann würde ich planieren.
Ja, okay. Dann ist aber, halt die Frage, ja.
Weil es wird nicht genutzt. Ich würde es auch quasi nur renovieren, um es einfach optisch wieder in einem guten Zustand zu haben und würde es genauso wenig nutzen, also gar nicht.
Ja, also unseres wird ja schon genutzt. Also
ja, okay, dann
stellt sich nicht die Frage, ob man es abreißen will. Die Frage wäre höchstens, wir haben ja einen Flüssiggastank, ob man das nicht irgendwie, aber mit dem fahren wir momentan auch, was die Kosten betrifft, so gut, ja, Flüssiggas, kann man sich ja eigentlich nicht beschweren. Also beschweren, klar, man kann immer jammern.
Ja, ja, klar.
Oder meckern, aber im Vergleich zu anderen,
ja. So ist es. Gut, aber wo wir gerade beim Thema sind, wo wir gerade beim Thema Beschweren sind, das ist ein sehr guter Übergang zum ersten Thema unserer Sendung. Da haben wir ja schon fortlaufend drüber berichtet oder wir haben quasi die Medienberichte aufgearbeitet, die uns da quasi vor die Füße geworfen worden sind. Und man muss dazu sagen, dass diese Berichterstattung so wirklich so tröpfchenweise herauskommt. Man muss sich so wirklich das ein bisschen zusammensuchen und viele eindrückliche Videos sind ja zu dem Thema auch auf Twitter rausgeploppt und meistens halt auch nicht unbedingt von offiziellen Verlagen oder Medien-Outlets, sondern von Leuten, die halt vor Ort waren. Teilweise waren da auch Journalisten dabei. Aber worum geht es? Es geht um Ausschreitungen vor den Foxconn-Werken oder auch innerhalb des Geländes. Und wenn man das erstmal so durchliest, dann denkt man, ja, okay, da demonstrieren vielleicht ein paar Leute. Erst so richtig eindrücklich wird das Ganze, wenn man sich die Videos dazu anschaut. Und das sind ja schon Ausmaße von Straßenschlachten, die da entstanden sind in der vergangenen Woche und oder in dieser Woche war ja der Höhepunkt der ganzen Aktion. Da sind ja richtige Schlägereien passiert zwischen den Mitarbeitern und der Polizei. Die Polizei in kompletter Schutzkleidung. Diese obligatorischen Kunststoffschilde und Helme und so weiter, die sind da relativ grob schlechtig rangegangen an die ganze Geschichte. Und ja, da gab es wirklich massive Ausschreitungen. Ja, das war nicht unerheblich, das ganze Thema. Sehr erschreckend. Ne? Und es liegt wohl in erster Linie daran, warum diese Ausschreitungen zustande gekommen sind, dass es die Bonuszahlungen nicht gab.
Ja, mit ein Grund, genau.
Also ein Grund. Natürlich die schlechten Bedingungen, die schlechte Essensversorgung, die Unterbringungsbedingungen, die hygienischen Zustände, speziell auch im sanitären Bereich, die sind natürlich auch ein Thema. Aber ich glaube, dass der letzte Tropfen, der diese Eskalation hervorgerufen hat, waren letztendlich die ausgelobten Bonuszahlungen, die halt nicht gezahlt wurden.
Ja, vor allem, genau, beziehungsweise falsche und teilweise ja auch Gehaltszahlungen ausgeblieben sind.
Ja.
Und es gibt ja mittlerweile eine Stellungnahme auch von Foxconn dazu, das wirst du ja wahrscheinlich noch ansprechen. Ich habe damit ein bisschen Bauchschmerzen, weil da können wir ja gleich nochmal zukommen, ja. Mach erstmal.
Ja, genau. Weiter. Also nach dieser Eskalation und nach dieser Berichterstattung gab es dann halt auch eine Stellungnahme von Foxconn zu dem Thema. Und sie haben halt eingeräumt, dass es diese Verzögerungen bei den Lohnzahlungen und bei den Bonuszahlungen gegeben hat. Sie haben sich dafür entschuldigt und sie haben es mit der Überschrift begründet, es gab in der IT Probleme. Es ist natürlich immer das Einfachste, dann die ganze Geschichte auf IT-Probleme zu schieben. Ich wage jetzt mal zu behaupten, obwohl ich da natürlich keine Grundlage für habe, dass das ein vorgeschobener Grund ist. Ich möchte nochmal betonen, da habe ich keine Beweise für. Nicht, dass mir da jetzt irgendwas in den Mund gelegt wird. Aber ich vermute mal, das war ein vorgeschobener Grund. Und Sie haben jetzt gesagt, dass die Zahlungen jetzt ausgezahlt werden. Ich habe allerdings gar nicht rausbekommen.
Vor allem die Bonuszahlung ja dann auch in der Höhe, wie sie es beworben haben. Weil die haben ja Riesenaktionen gefahren und Werbungsaktionen gemacht und hatten ja auch dann wieder ihre Headhunter unterwegs, die halt dann neue Mitarbeiter angeworben haben mit dem Versprechen von diesen Bonuszahlungen. Wie gesagt, teilweise sind Bonuszahlungen gelaufen in geringerer Höhe, nicht so wie versprochen im Prinzip. Oft allerdings gar keine Bonuszahlung und wie gesagt, ein Teil der Belegschaft, die bereits ja im Dienst ist, wurde gar nicht bezahlt. Und was, wie gesagt, ich hatte eben Bauchschmerzen angesprochen, das ist das, was du auch schon gedacht hast, sie haben es halt auf IT-Probleme geschoben. Das wird jetzt alles korrigiert werden. Was mir da ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist halt so der ein oder andere Bericht, den ich da gelesen hatte, allerdings in übersetzter Form, von daher muss man immer, ja, beachten, ja, gerade automatische Übersetzungen aus der Sprache oder aus der Landessprache sind halt immer ein bisschen schwierig, wo in Berichten halt die Rede war, dass Foxconn anscheinend finanziell aktuell Probleme hat, was ich jetzt aus gerade westlichen Quellen nicht unbedingt jetzt so bestätigen konnte, jedenfalls nicht auf die Schnelle. Deswegen muss man das halt mit Vorsicht genießen, aber vor allem, weil ich mir auch nicht so richtig erklären kann, wo die herkommen sollen, gerade wenn du halt Kunden auch wie Apple hast, ja. Und halt so Ergebnisse die letzten Jahre oder Monate, ja, quartalsweise dann auch berichtet hast, ja, wo eigentlich gutes oder die gut ausgesehen haben, ja, wo kommen da jetzt auf einmal die Zahlungsschwierigkeiten her? Von daher muss man das ein bisschen, wie sagt man, nicht für bare Münze unbedingt nehmen, aber das könnte auch noch mit einem Faktor sein, aber wie du es auch schon gesagt hast, dass jetzt, klar, IT-Probleme kann es immer mal wieder geben, aber dann gerade bei dem Thema, was halt jetzt Bonuszahlungen etc. betrifft, ist schon, ja. Wie gesagt, das macht bei mir halt so ein bisschen Bauchschmerzen. Ne?
Ja, das sehe ich genauso. Und warum treten jetzt genau diese IT-Probleme auf? Und warum merken Sie jetzt erst, dass sie aufgetreten sind, nachdem diese Proteste entstanden sind? Das ist ja auch noch ein Fragezeichen.
Warum muss das dann erst so eskalieren?
Ja? Genau. Also ich meine, wenn dieser Zahlungslauf irgendwie nicht stattgefunden hat, dann werden es sicherlich die Mitarbeiter bemerkt haben und es auf eine normale Weise reklamiert haben. Und dann hätte man ja prüfen können, sind diese Zahlungsläufe jetzt durchgelaufen? Hat das jetzt funktioniert in irgendeiner Weise? Und dann muss es ja nicht erst so weit kommen, dass es eine Eskalation gibt. Das hätte man ja dann auch schon in Form einer internen Mitteilung früher deeskalieren können, das Thema. Also warum musste man das erst so hochkommen lassen, wenn es wirklich nur ein IT-Problem war? Das hätte man ja schon vorher proaktiv von der Seite, von Foxconns Seite lösen können, das Ganze.
Ja, aber wie du es auch schon angesprochen hast, ich denke mal, das war wahrscheinlich so der letzte Tropfen. Da kamen die letzten Wochen so viel zusammen, gerade auch in Bezug auf die ganzen Corona-Lockdown-Maßnahmen, die dann stattgefunden haben. Ich denke, wie gesagt, das war so der letzte Tropfen, ja.
Ja, ich glaube, das Ganze war schon eine sehr explosive Mischung und der Funke hat das jetzt quasi entzündet, das Ganze. Ja. Und ich wage mal zu behaupten, wenn diese Situation in irgendeiner Weise, ansatzweise in Europa stattgefunden hätte, was ja auch gar nicht denkbar ist, dass solche Situationen bei uns in Europa entstehen, also solche Arbeitsbedingungen in irgendeiner Form, dann wären da schon viel früher solche Ausschreitungen gekommen oder hätten schon viel früher diese Proteste stattgefunden. Also ich glaube, diese Arbeiter sind schon sehr belastbar gewesen, was das Thema Arbeitsbedingungen und Menschenrechte angeht. Also da muss schon viel passiert sein, dass jetzt dieses so eskaliert ist, diese Situation so eskaliert ist. Diese Videos sind ja auch wirklich.
Ja, und da kannst du über Maßnahmen, die bei uns stattgefunden haben in der Vergangenheit, meckern, wie du willst. Also diese Maßnahmen wie dort vor Ort hätte es bei uns in der Art und Weise nicht gegeben. Stell dir doch mal vor, VW hätte die Tore zugemacht und hätte die Mitarbeiter auf dem Gelände festgehalten.
Das wäre so nicht möglich gewesen, nein.
Das, wie gesagt, das hätte es bei uns in der Art und Weise nie gegeben. Ja.
Nein, nein.
Und, deswegen wäre das wahrscheinlich so weit nicht gekommen. Und wie gesagt, das dann mit den Zahlungen etc., okay, klar, da hätte man, Verdi dann wahrscheinlich eher zu eine Abstimmung abgehalten, dann wäre es zu Streiks gekommen etc. Das sind allerdings bei uns, wie gesagt, ganz andere Voraussetzungen als jetzt vor Ort,
ja. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das kann man so nicht miteinander vergleichen. Ja. Allerdings muss man jetzt auch sagen, dass Apple mittlerweile laut offiziellen Statements vor Ort ist. Sie haben halt ein Deeskalationsteam dort runtergeschickt. Zumindest konnte man das aus einem Financial Times Interview herauslesen. Es gab also eine offizielle Stellungnahme gegenüber der Financial Times. Und sie wollen das ganze Problem jetzt schnellstmöglich lösen, auch im Sinne der Angestellten, also der Arbeiter. Und sie sind halt vor Ort und versuchen mit Foxconn das Problem schnellstmöglich in den Griff zu bekommen.
Ich möchte da keine Funktion bei Foxconn begleiten, die da im direkten Kontakt mit Apple ist.
Nein, aber...
Weil die müssen sich warm anziehen, ja.
Und das ist auch gut.
Wie gesagt, das betrifft ja nicht nur Foxconn. Gerade nach außen hin betrifft es ja Apple ohne Ende. Ja. Und da hat man ja auch in der Presse schon das ein oder andere gelesen, ja, was erlaube Apple, ja, zum Beispiel. Mhm. Und wieso schreitet Apple da nicht ein, beziehungsweise wird das Problem ja direkt Apple in die Schuhe geschoben, beziehungsweise Apple dafür verantwortlich gemacht. Und deswegen, wie gesagt, ich möchte da in keiner Position bei Foxconn irgendwie sein, ja, die da mit Apple jetzt gucken muss, dass sie die Kuh da vom Eis kriegt, weil da kann Apple, denke ich, sehr, sehr, sagen wir mal, eindringlich werden. Ja,
ja. Ja. Mhm. Und das ist ja auch das Mindeste, was Apple jetzt tun kann, dass sie halt dort runterfahren und versuchen, die Situation zu klären und das auf vernünftige Füße zu stellen, das ganze Thema. Ja. Es wäre jetzt auch verheerend, wenn sie das jetzt nicht gemacht hätten. Stell dir mal vor, Apple hätte jetzt nicht reagiert und würde jetzt da kein Krisenteam runterschicken. Das wäre ja wirklich ganz, ganz schlecht. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, das geht ja durch die Medien und das ist ganz
schlechtes Licht auf Apple, ja.
Ganz, ganz dunkler Fleck auf der weißen Weste von Apple, was gerade dort passiert, ganz klar. Ja. Und gerade in der größten Produktionsstätte, wo wirklich zu 99% iPhones produziert werden. Mhm. Also umsonst heißt es ja nicht iPhone City. Und das muss Apple in den Griff bekommen. Und letztendlich Foxconn natürlich auch. Ne? Naja. Gut. Schweres Thema, harte Kost. Ja, das ist wohl wahr. Naja, gut. Wir bleiben dran.
Ja, ich hoffe mal, dass Apple dran bleibt, ja. Man sieht, da kann man sich nicht ausruhen, ja.
Naja, das dürfen
und sie. Und vor allem, nicht. Was auch so schnell passieren kann und vor allem, dass Apple ja gerade auch groß keinen Einfluss drauf hat, was halt der Staat jetzt dann an Maßnahmen vor Ort macht, ja. Das ist halt wirklich auch so eine Sache. Aber das ist ja auch das, was wir die letzten Jahre jetzt gesehen haben oder wo Foxconn ja auch dran arbeitet, auch gerade mit Apple zusammen und mit anderen ja auch, dass sie halt Standorte weltweit.
Ja.
Womöglich halt dann machen, um da halt auch ein bisschen der Problematik entgehen zu können, ja.
Ja, aber
braucht halt Zeit.
Das braucht sehr viel Zeit und also diese Fabrik in dieser Gesamtheit in irgendeiner Form ablösen zu können, das ist nach meiner Meinung eine sehr langfristige Geschichte.
Genau.
Und natürlich, sie müssen irgendwann anfangen und sie fangen ja auch damit an und sie sind ja auch dabei, aber das ist jetzt keine Geschichte von ein, zwei Jahren. Ich denke, das wird Das wird noch lange dauern, weil
es geht ja nicht um fünf handgeklöppelte Pullover, ja.
Ja.
Das sind ja ganz andere Dimensionen, ne?
So ist es. Und das Problem wird ja nicht kleiner, also je mehr Apple wächst, je größer wird natürlich das Problem, weil sie mehr produzieren müssen. Also das eskaliert natürlich, je größer Apple in irgendeiner Form wird. Ja, ganz klar. So ist es.
Ja, trotzdem muss man dran arbeiten, ja.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ich glaube, Apple wäre es auch ganz recht, wenn sie von heute auf morgen alles irgendwie in die Staaten holen könnten. Aber das geht halt nicht, ja.
Das geht nicht, weil das ist ja jetzt nicht
nur... Wie gesagt,
das
sind keine fünf handgeklöppelten Pullover, wo du die Wolle vielleicht dann doch noch irgendwie im Land saßen kannst. Nee, das ist ein bisschen komplexer, das Thema. Ja.
So ist es. So ist es.
Aber wie wir Apple kennen, ja, haben die da auch einen 50-Jahres-Plan und arbeiten dran, da irgendwie das möglich zu machen.
Ich hoffe das, ich hoffe das. Ich meine, wenn sie jetzt nicht so vorausschauend handeln würden, dann wären sie nicht so erfolgreich. Also ich denke schon, dass sie da gewisse...
Ja, vor allem dann würden sie wahrscheinlich immer noch Intel bauen, ja, alle CPUs.
Dass sie, ja, ich denke schon, dass sie da gewisse langfristige Masterpläne in irgendeiner Form in der Schublade haben. Aber da kommen halt auch so Dinge dazu wie eine Pandemie, die keiner in
der Art, gerade die weltweite Entwicklung, du steckst ja nie drin, Ukraine-Krieg, wer weiß, wie sich das entwickelt, China, Taiwan, wie wird sich das die nächsten 10 Jahre entwickeln? Europa, wie wird Europa in 10 Jahren aussehen? Ja. Das sind ja alles so Sachen, da hast du keinen, wie gesagt, da kannst du so langfristig planen, wie du willst, da hast du keinen Einfluss drauf.
Genau.
Da hat auch weder Apple noch Amerika Einfluss drauf. Das geht mittlerweile so schnell, ja, man hat es ja gesehen, gerade mit dem Ukraine-Krieg, mit Moskau, mit Putin. Wie gehen die nächsten US-Wahlen aus?
Zum Beispiel.
Das ist ja, denke ich mal, mit eins der nächsten großen Themen, ja, wie geht die US-Wahl aus? Wie gesagt, China, Taiwan, Europa, ja, wie geht da die politische Entwicklung gerade in Europa, ja, und in den Ostblockstaaten, die halt zu Europa gehören dazu. Jetzt sind wir wieder in der Ecke Politik-Podcast. Aber das, wie gesagt, betrifft ja dann auch unsere Geek-Ecke, ja, weil mittlerweile, wir haben ja gerade über das iPhone gesprochen, ja, weltweit produziert wird, beziehungsweise ja auch die Teile produziert werden. Das sind so Themen die nächsten Jahre. Das wird uns noch lange, lange verfolgen.
Ja, ja, klar.
Wir haben ja am Anfang der Pandemie haben wir ja auch gesagt, auch gerade was Lieferketten betrifft, mittelfristig und so weiter, ja, aber da mittlerweile haben sich so viele Baustellen aufgetan. Das wird uns noch lange, lange, ja, oder wird das noch ein Thema sein, ja.
Klar. Und selbst wenn der Krieg irgendwann mal zu Ende sein wird, wird er uns noch lange verfolgen, Aufbau, Wiederaufbau etc. Das wird eine,
ja, vor allem eine, die werden
tiefe Narbe wie, hinter sich hinterlassen.
Nicht nur das, sondern auch, wie werden die Beziehungen zu anderen sich in den nächsten Jahren auch aufgrund dieser Situation dann entwickeln, ja. Wann kannst du wieder mit Russland welche Geschäfte tätigen? Gerade wie wird sich da politisch das weiterentwickeln? Ja, mit Putin beziehungsweise generell mit der politischen Landschaft vor Ort.
Ja.
Wie werden sich die Länder, die halt sich auf oder zu Moskau bekennen, ja, wie wird sich das dann in Zukunft alles weiterentwickeln? Ja, ganz schwieriges Thema, ja.
Ja, klar.
Deswegen, selbst wenn der Krieg heute vorbei wäre, das wird uns definitiv noch Jahre beschäftigen. Und nicht nur, was den Wiederaufbau vor Ort betrifft, sondern komplett die politische Situation vor Ort, beziehungsweise, wie gesagt, gerade mit den Ländern auch drumherum. Ja,
ja, so ist es.
Und es wird spannend bleiben, ist, glaube ich, da eher der falsche Begriff dafür. Ja.
Ja. Ja, spannend im negativen Sinne. Ja. Das ist es ja.
Ja, das muss ich dann halt zeigen, ja.
Ja. Gut.
Ja, aber jetzt wirklich mal Schluss mit dem Thema.
Jetzt mal Schluss mit dem Thema.
Wir machen da ein Fass nach dem anderen, beziehungsweise fallen da von einem Loch ins nächste. Ja.
Und dabei haben wir doch gar nicht so wenig Themen haben wir doch gar nicht. Wir haben ja einiges auf der Liste. Ja. Wir müssen jetzt ja eigentlich das Ganze nicht unbedingt mit Off-Topic-Themen aufbessern, hätte ich bald gesagt. Aber bevor
wir... Der unnötig in die Länge strecken, ja.
Genau, aber bevor wir weitermachen mit unseren Themen, lass uns doch mal über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Und man soll es kaum glauben, es ist zum vierten Mal dabei, die Firma Cyberpower. Und ich freue mich besonders, dass auf diese kleinen Werbespots, mehr oder weniger kleinen Werbespots, die fallen ja dann doch immer etwas länger aus als geplant, Aber es kommt sehr viel positives Feedback auf diese kleinen Spots von der Hörerschaft oder aus der Hörerschaft heraus. Und es hat einige Hörer dazu auch bewogen, sich über das Thema USV-Anlagen oder kleine USV-Systeme für zu Hause ein wenig Gedanken zu machen. Das ist auch gut so. Das wollen wir ja damit auch bezwecken, dass sich da mehr über diese Dinge Gedanken machen. Also mehr Hörer, mehr Kunden, mehr Nutzer, wie auch immer, oder mehr Menschen, wie man sie auch alle betiteln mag. Und es gab eine schöne Zuschrift von jemandem, der seine Fritzbox jetzt mit der Cyberpower USV-Anlage oder mit einem kleinen USV-System abgesichert hat, weil mittlerweile brauchen ja auch die Fritzboxen oder besser gesagt die Telefon- und Internetzugänge logischerweise Strom. Eine Fritzbox läuft nicht ohne Strom, und er hatte letztens einen kleinen Stromausfall, 10, 15 Minuten. Es hat aber immerhin so lange ausgereicht, um seine Fritzbox in der Zeit im Betrieb zu halten. Und er hatte somit dann auch einen Internetzugang, weil iPhone hatte noch genug Saft, sein MacBook hatte noch genug Saft und konnte somit die Zeit überbrücken. Also auch eine Möglichkeit, im Haushalt befindliche Infrastrukturen abzusichern. Ja. Und eine Fritzbox braucht ja auch nicht so viel Strom. Da kann man auch ein relativ kleines und kostengünstiges System von Cyberpower benutzen. Und die sind dann auch relativ kompakt. Es gibt da auch Geräte, die kann man direkt an die Wand nageln oder schrauben, wie auch immer.
Nageln, also
da,
genau.
Nageln, ja, ja. Am besten noch durchs Gerät durch. Ja, ja.
Genau.
Nein, also es gibt da ja auch sehr kompakte Lösungen von Cyberpower, die im Normalfall direkt neben der Fritzbox untergebracht werden können. Dazu kommt auch, dass die Systeme natürlich auch einen Überlastungsschutz haben, Blitzschutz haben, was man auch nicht außer Betracht lassen sollte. Also hier geht es nicht nur um die reine Überbrückung von Stromausfällen, sondern auch über das Thema Blitzeinschlag, Überspannung, die durch das Netz kommen kann. Das ist natürlich auch interessant, gerade bei so empfindlichen Geräten wie ein Router respektive Fritzbox. Da macht sowas schon großen Sinn. Oder ergibt sowas Sinn letztendlich. Aber ich möchte heute noch über ein ganz kleines Produkt sprechen. Und es ist jetzt kein USV-System im klassischen Sinne, oder es ist gar kein USV-System. Es ist eine PDU. Also PDU in dem Sinne steht für, ja, für was steht es denn? Ich muss ja gerade mein Dokument aufmachen, weil ich habe jetzt die Abkürzung vergessen. Sehr schön, sehr vorbildlich. Aber das sieht natürlich mal wieder so, dass wir jetzt nicht alles gescriptet haben. Also PDU steht für Power Distribution Unit oder übersetzt netzwerkfähige Stromverteilungseinheit. Und was ist denn das? Ja, ich versuche das mal ganz kurz zu beschreiben. Letztendlich ist das System, was ich hier besprechen möchte, ein 19 Zoll Rack-Mount-fähiges System. Es ist eine Höheneinheit groß oder klein. Ich würde sagen klein, weil es die kleinste Einheit ist, die man in einem 19 Zoll Schrank verbauen kann. Und es ist dazu da, alle Komponenten, die man so in einem Serverschrank verbaut oder in einem Schaltschrank, Netzwerkschrank, je nach Konfiguration, je nach Ausstattung, managen kann, softwaretechnisch, entweder lokal oder per Fernverbindung, also remote, managen und steuern kann. Das kann oder das ist letztendlich der letzte Schliff, den man seinen Serverschrank noch geben kann im Bereich Management. Es gibt ja viele Produkte, die man dort verbaut hat, die einen richtigen Kaltstart brauchen. Also jetzt nicht einfach mal das System hoch und runter fahren per Software, sondern wo der Stecker oder besser gesagt, wo die Stromverbindung einmal wirklich entzogen werden muss, wenn es sich entweder aufgehängt hat oder wenn es ein BIOS-Update gab in irgendeiner Weise, gibt es viele Systeme, nicht alle Systeme, aber es gibt einige Systeme, die mal einen Kaltstart benötigen. Und hier hat man die Möglichkeit, individuell jede Steckdose oder jeden Stromausgang zu steuern. Entweder lokal, wie ich es eben schon sagte, oder auch per Fernzugriff. Das Ding spricht halt einige Standardprotokolle, einige Standardnetzwerkprotokolle, um diese Steuerung möglich zu machen. Jetzt wird der ein oder andere Hörer sagen, ja Mensch, wenn es halt lokal ist oder wenn es halt notfalls auch über einen Fernzugriff sein soll, dann kann ich ja auch so eine HomeKit-Steckdose da dran schließen. Da gibt es ja auch einige Lösungen und kann es über eine HomeKit-Steckdose machen. Ja, das mag zwar grundsätzlich in Ansatzweise funktionieren, aber wie wir alle wissen, HomeKit ist jetzt nicht unbedingt der hundertprozentigste, zuverlässigste Standard, den man da haben kann. HomeKit wird auch nur per Funk angesprochen. Das heißt, wenn ich so ein Ding in einen Serverschrank verbaue, ist das Ding funktechnisch zu 99% nicht mehr erreichbar und die Zuverlässigkeit ist auch nicht gegeben. Also man kann jetzt nicht eine HomeKit, schaltbare HomeKit-Steckerleiste mit so einer Enterprise Lösung vergleichen. Zudem kommt noch hinzu, dass diese Enterprise-Lösung von Cyberpower noch einige andere Funktionen hat. Das heißt, ich kann auch die einzelnen Steckdosen oder die einzelnen Ausgänge messen. Das heißt, ich habe hier eine Messgenauigkeit von 1% Abweichung, sowohl nach oben als nach unten. Das ist also schon eine sehr genaue Geschichte. Und somit kann ich auch sehen, wenn sich jetzt irgendeine Komponente, die an der Steckdose angeschlossen ist oder die an dem Ausgang angeschlossen ist, sich atypisch verhält, die entweder zu viel Stromverbrauch oder zu wenig Stromverbrauch, dass eventuell ein Defekt vorliegt, dass vielleicht ein Netzteil oder eine Komponente nicht richtig funktioniert, das kann ich teilweise schon an abweichenden Messungen oder an unnormalen Messungen ablesen. Wenn zum Beispiel ein Server hochdreht in irgendeiner Weise, sehe ich das in erster Linie auch an einem außergewöhnlich hohen Stromverbrauch. Natürlich gibt es auch Management-Tools, wo ich das direkt am Server auslesen kann. Ist ganz klar, wenn jetzt eine extrem hohe CPU-Auslastung vorliegt in irgendeiner Form, gibt es natürlich direkte Tools, die auf dem Server laufen, wo ich das direkt aus dem Server herauslesen kann. Aber ein zusätzlicher Indikator kann natürlich auch ein hoher Stromverbrauch sein. Also ich kann, wie gesagt, auch alles messen, was über diesen Stromausgang funktioniert oder was über diesen Stromausgang geschaltet ist. Das kommt noch dazu. Und ich kann auch das Strommanagement überblicken, was an Verbrauch anliegt und was an Last anliegt. Und das Ganze ist in Echtzeit auszulesen. Also das wird jetzt nicht in irgendeiner Weise verzögert aufgezeichnet oder verzögert in irgendeine eine Tabelle geschrieben, sondern ich kann das in Echtzeit auslesen. Das kann ich sowohl mit der Management-Software tun, als auch in Echtzeit direkt am Display, am Gerät. Also das der nächste Punkt, man hat also ein Gerät mit verschiedenen Informationen, man hat ein Display, was menügeführt ist, wo ich dann also auch die ganzen Daten, wenn ich vor Ort bin und vor dem Gerät stehe, direkt am Gerät an der PDU auslesen kann. Dazu kommt noch, dass wir hier auch ein Gerät haben, was extrem hohe Temperaturen vertragen kann. Da sieht man mal wieder, dass das Produkt auch für den extremen Einsatz gedacht ist, also in der Industrie, im Serverschrank, auch unter Verhältnissen oder Bedingungen, die jetzt so ein bisschen von der Norm abweichen, zum Beispiel in irgendeiner Industriehalle, wo vielleicht auch ein kleiner Netzwerkschrank hängt etc., fällt mir jetzt spontan ein, dass es da auch Temperaturen geben kann, die ein bisschen von der Norm abweichen. So, dann habe ich noch die Möglichkeit, das Ding auch in Reihe zu schalten. Also wenn mir jetzt diese 8 Ausgänge nicht genügen, kann ich das Ding kaskadieren. Das heißt, ich kann maximal 4 weitere PDU-Systeme ankoppeln. Das Schöne ist auch noch, dass ich die jeweiligen Displays farblich konfigurieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt verschiedene Elemente habe, zum Beispiel Netzwerk-Switches bekommen jetzt im Schaltschrank die Farbe blau, dann kann ich das Display in die Farbe blau versetzen und kann genau sehen, okay, dieses PDU-System ist jetzt für die ganzen Netzwerk-Switche zuständig, die im Serverschrank verbaut sind. Und wenn ich jetzt 3 oder 4 19 Zoll NAS-Systeme im Serverschrank habe, dann kann ich jetzt die Farbe gelb hinterlegen und sehe sofort, welches PDU-System für welche Einheit gedacht ist oder zuständig ist, und habe somit auch einen schönen Überblick über die Struktur im Serverschrank. Das sollte man sowieso haben. Man sollte sich generell den Serverschrank strukturell so übersichtlich wie möglich aufbauen, aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Und diese farbliche Codierung der Displays trägt natürlich dazu bei, eine gewisse Ordnung auf den ersten Blick, eine gewisse Struktur im Serverschrank vorzuhalten. Des Weiteren gibt es einen USB-Anschluss am Gerät, und über den USB-Anschluss kann ich dann auch das Firmware-Update vornehmen. Wir haben dementsprechend auch eine serielle Schnittstelle. Also schnittstellentechnisch ist das Ding gut ausgestattet. Ja, das ist im Großen und Ganzen alles das, was man zu dem PDU-System sagen kann. Und nach meiner Meinung so das Sahnehäubchen in jedem Netzwerkschrank eigentlich sein, um das Ding halt noch effizienter und bequemer managen zu können. Letztendlich nicht nur, um die einzelnen Ausgänge im Überblick zu haben, also ein Monitoring zu haben, sondern um sie auch steuern zu können. Sei es aus der Ferne oder sei es auch lokal. Und es ergibt schon großen Sinn, das zu tun, weil dann muss man nicht wegen jedem Kaltstart in den Serverraum latschen, sondern man kann das halt vom jeweiligen Administrationsarbeitsplatz erledigen, das Ganze. Ja, schönes Ding, und hat meinen kleinen Serverschrank oder Schaltschrank noch so den letzten Schliff gegeben, obwohl ich zugeben muss, für meine Struktur, die ich zu Hause habe, vielleicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber aber man spielt ja gerne, ne? Das ist halt so. Und ich denke, das ist ein Produkt, was nach meiner Meinung eher in den Business-Bereich hineingehört. Für den Heimanwender ist es schon ein sehr ambitioniertes Gadget, muss ich zugeben, ganz klar. Also das ist mehr so in den Business-Bereich gedacht, aber es gibt natürlich auch Heimanwender, die zu Hause da einiges managen, steuern wollen im Serverschrank, und soll es alles geben, keine Frage. Gut, das zu dem kleinen PDU-System von der Firma CyberPower. Gut. Ich hoffe, der Werbespot ist heute etwas kürzer geworden.
Naja,
okay. Es sind ja auch erklärungsbedürftige Produkte. Wenn ich jetzt nur sage PDU, 8 Ausgänge, da kann sich kaum ein Hörer ein Bild von machen, von dem ganzen Produkt an sich.
Ja.
Okay, dann machen wir jetzt weiter in der Sendung, und wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche Unterstützung.
Genau, von einer kleinen PDU zu einem kleinen Software oder zu einer kleinen App. Und zwar SwiftKey. Microsoft SwiftKey ist wahrscheinlich im einen oder anderen noch im Begriff. Vor ein paar Wochen hat Microsoft den ja aus dem Shop genommen. Mhm. Basierend auf Kundenfeedback, haben sie jetzt SwiftKey wieder im iOS und auch im Google Play Store wieder gelistet. Also wer da nach wie vor Interesse dran hat, könnte sich SwiftKey auf jeden Fall jetzt nochmal angucken. Ich hatte mich damals sowieso überrascht, dass Microsoft das rausgenommen hat, weil selbst vorher, ja, hatte SwiftKey eigentlich ganz gute Reviews gehabt und war bei den Leuten, die halt auf der Suche nach so einer Tastatur waren, eigentlich so auch mit die erste Wahl. Oder mit auf jeden Fall in der engeren Wahl. Wie gesagt, ist es jetzt wieder da. Kann man sich wieder angucken. Link schmeißen wir mal in die Shownotes rein. Was ganz lustig ist, zumindest mal ging es mir so bei meiner Google-Suche. Ich weiß nicht, inwieweit da Google dann auf Hand meine Historie dann, dass die Suchergebnisse da ein bisschen strukturiert hat. Der erste Hit, ja, wen wundert es bei Google, ist natürlich direkt der Link in Google Play Store. hat mich jetzt nicht direkt überrascht. Was mich nur gewundert hat, ist, dass zumindest mal auf der ersten Seite kein Link direkt in den iOS Store zu finden war. aber mein Gott, Google das, Google Things, ja, sollen sie machen. Wie gesagt, ja. Link in den Shownotes drin.
Also der Druck muss ja aus der Community schon sehr groß gewesen sein, wenn Microsoft das
damals ja auch, es ging ja auch ganz gut durch die Presse, wo ja auch schon entsprechend gesagt wurde, wieso, weshalb, warum.
Ja.
Weil selbst die Reviews in der Presse waren ja sehr gut zu SwiftKey.
Ja.
Von daher war das damals schon so ein großes Fragezeichen. Und Nachfrage war nach wie vor da. Viele Nutzer haben ja auch gesagt, wieso, weshalb, warum. Ja. Und Microsoft hat sich jetzt anders überlegt. Ist ja auch ganz gut so. Ja, von daher.
Ich habe es nie benutzt. Ich kann dir nicht sagen, ob das wirklich so toll ist oder keine Ahnung. Aber es scheint ja schon sehr beliebt zu sein, ganz klar.
Ja, sonst, ist es, ja.
Gut. Sehr schön. Es ist ja auch schön, wenn Firmen auf User- oder Community-Feedback reagieren. Das ist ja immer sehr, sehr gut. Ja. Gut. Ja, das eine kommt und der andere geht, sozusagen. So könnte man das jetzt auch beschreiben, weil Phil Schiller hat sich von Twitter verabschiedet. Und das hat er eigentlich dezent gemacht. Also er hat einfach sein Twitter-Profil deaktiviert. Man muss dazu sagen, Phil Schiller ist seit 2008 auf Twitter und das ist der erste oder einer der ersten Apple-Mitarbeiter im Management gewesen, der auf Twitter präsent gewesen ist. Zumindest öffentlich mit seinem Klarnamen, also öffentlich agiert hat als Person des öffentlichen Lebens, wie man so schön sagt. Ob er irgendwo noch inkognito unterwegs war, keine Ahnung, aber mit seinem Klarnamen und öffentlich agiert hat. Danach kamen dann halt auch Stück für Stück andere Personen aus dem Management und haben sich halt auf Twitter gezeigt. Keine Frage, aber Phil Schiller war der Erste. Und er hatte immerhin 266.000 Follower bis zu dem Zeitpunkt, wo er das Twitter-Profil deaktiviert hat. Und das hat er ohne ein Statement gemacht, sondern er hat es einfach deaktiviert. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass das mit der aktuellen Entwicklung zu tun hat. Das prognostiziere ich jetzt mal da heraus aus der ganzen Aktion. Warum sollte er das sonst tun? Aber ob das in irgendeiner Weise einen Impact hat, keine Ahnung. Wir reden jetzt natürlich darüber, es reden auch ganz viele andere darüber. Ich habe in ganz vielen Podcasts gehört, wie sie darüber berichtet haben. Nicht nur im Podcast, sondern auch in Blogs etc. Es ist natürlich ein sehr medienwirksames Verhalten, ganz klar. Aber letztendlich denke ich eine private Entscheidung und kein offizielles Statement von Apple, weil dann hätten sie ja ihren Hauptaccount rausgenommen, was sie ja nicht getan haben. Würde ich allerdings auch nicht tun, weil man möchte ja den Namen reservieren und man möchte ja nicht den Namen verlieren. Also von daher kann ich auch verstehen, dass sie diesen nicht rausgenommen, gelöscht oder deaktiviert haben. Und Greg Joswiak zum Beispiel ist noch auf Twitter aktiv. Also von daher ist jetzt Phil Schiller ja zur aktuellen Zeit aus dem Management heraus, oder wenn man es aus Management betrachtet, aus Management-Sicht die erste Person, die Twitter jetzt verlassen hat. Obwohl er ist ja gar nicht mehr Management, er ist ja jetzt, wie es so schön heißt, Apple Fellow. Von daher muss man das ja auch unterscheiden. Ja, interessant.
Ja. Wobei, also ich habe ja Twitter, mein Account, nicht gelöscht oder stillgelegt, aber ich habe die offizielle Twitter-App von meinem Telefon gelöscht.
Okay.
Weil die letzten Wochen hat sich so der Spam an Nachrichten irgendwie da vervielfacht, wo ich immer Notifications bekomme über Beiträge von Leuten, denen ich nicht folge. ja, wo ich so zugespammt werde, dass ich da die Lust dran verloren habe und habe dann die offizielle App gelöscht. Es gibt ja noch genug Alternativen.
Ja.
Und so aktiv bin ich bei Twitter eh nicht mehr. Ja, von daher, ich lese eigentlich immer noch so ein bisschen mit. Komme allerdings da, was meine Timeline betrifft, auch nicht immer hinterher. Also von daher jetzt auch nicht unbedingt jetzt so wichtig. Aber ich hatte es ja, wie du ja auch, noch installiert, gerade wegen halt den Notifications. Aber wie gesagt, ich werde da, keine Ahnung, woran es liegt. Ja, aber ich werde da seit Wochen so zugespammt. Mhm. Da habe ich keine Lust mehr drauf.
Besonders in den DMs passiert mir das, dass ich zu irgendwelchen Gruppen hinzugefügt worden bin, irgendwelchen windigen Gruppendiskussionen und das ist ganz kurios. Ja, das ist in der letzten Zeit verstärkt aufgetreten, zumindest bei mir aufgetreten und manchmal kommt man gar nicht nach.
Ja, und so das, schnell, ist, das fing schon an vor der Übernahme von Musk. Mhm. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass das miteinander zusammenhängt. Aber wie gesagt, es hat so überhand genommen. Vor allem, wie gesagt, auch mit Beiträgen, wo ich null Interesse dran hatte, ja, die noch nicht mal irgendwie so zumindest mal in die Nähe gingen von dem, was Leuten oder von Interessen von Leuten, die ich folge oder so.
Mm.
Wurscht, nee.
Ja.
Weg damit. Peng. Ja, gelöscht. Aus.
Ja, also Twitter ist ja für mich immer noch eine Art Informationsgewinnung, ganz klar. Gerade wenn es jetzt um Sendungsthemen geht oder um eine generelle Informationsgewinnung. Und ich habe jetzt angefangen, mein RSS-System wieder etwas zu ordnen, neu aufzustellen, zu sortieren. Mm. Und ich bin jetzt mehr von Twitter als Informationsquelle wieder auf RSS gegangen und versuche da meine Informationen zu gewinnen. Es ist natürlich nicht so einfach, weil natürlich auch viele Statements von Bloggern oder YouTubern oder wie auch immer nicht in dieser Form auf ihrem Blog stattfindet, weil vieles natürlich direkt auf Twitter läuft. Aber RSS ist nach meiner Meinung immer noch die effektivste Art und Weise, übersichtlich und schnell Informationen zu gewinnen. Je nachdem, was man natürlich abonniert, ganz klar. Aber ich habe jetzt das ein bisschen wieder aufgeräumt, rausgenommen, dazugenommen, strukturiert, Ordner erstellt und so weiter. Weil auf Twitter, ja, ich werde den Account nicht deaktivieren, wäre auch blöd. Weil wie will man ein Netzwerk beurteilen, wenn man es nicht, wenn man nicht dran teilnimmt, wenn man nicht schaut, wie es sich verhält oder was dort passiert. Von daher bin ich der Meinung, man sollte schon noch vor Ort sein, um den Untergang live mitzuerleben. Hätte ich bald gesagt. Ja, also von daher werde ich den Account nicht deaktivieren. Und außerdem ist es sowieso kein Statement. Meine paar hundert Follower, die ich da habe, das juckt Elon Musk auch nicht, ob ich den deaktiviere oder nicht.
Ja, also, aber auch da macht es wieder die Masse. Ja?
Wenn
genug Leute, die auch nur wenig Follower oder eine kleine Blase bei Twitter haben, weg sind, summiert sich das ja trotzdem.
Ja, aber ich glaube, es ist medienwirksamer, wenn Phil Schiller den Account verlässt, als wenn jetzt so ein kleiner Podcaster den Account verlässt.
Ja, aber was macht das was bringt es einem großen Künstler oder generell einer bekannten Person auf Twitter zu sein, wenn keiner mehr da ist von den Followern, die dann auch wirklich noch, wie gesagt,
das folgt. Ist richtig, klar.
Oder den Inhalt konsumiert, ja, den er postet.
Aber medial gesehen wird ja natürlich das Thema Phil Schiller behandelt und nicht das Thema Podcaster vom Geek-Café. Ne? Es ist halt so. Ne? Wäre dann der Masseneffekt, den du eben angesprochen hast, interessant. Ne? Es müssen dann Massenabwanderungen stattfinden. Dann
ja, also Mastodon hat ja gesagt, der Zulauf die letzten Wochen war ja schon gigantisch.
Ja.
Bei mir ja auch, also ich selbst jetzt nicht, aber viele meiner Leute, denen ich folge, oder was heißt meiner Leute, aber vielen, denen ich folge ja auch, ja, siehst du ja auch wieder, hier folgt mir bei Mastodon oder das ist mein, hier bin ich bei Mastodon. Aber ach mein Gott, jetzt der nächste Run war ja Hive Social.
Ja.
Wo du dann gesehen hast, hier, ich bin jetzt hier und da und kommt doch hier rüber, macht damit und angeblich soll da die nächsten Wochen auch was kommen von ehemaligen Twitter-Mitarbeitern, ja, die dann was arbeiten. Mal abwarten. Das Problem beim das, was ja als großes Feature bei Mastodon beworben wird, diese dezentralisierte oder das ist so dezentralisiert halt generell. Weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich in Bezug auf eine Plattform wie Twitter oder generell bei so einem Thema wie Twitter halt eine Alternative sein kann, wo du dieses Dezentrale halt hast und dich da eventuell ein bisschen mehr mit beschäftigen musst, ja, als bei Twitter, ja. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich so die Alternative zu Twitter die nächsten Wochen, Monate geben wird. Noch bezweifle ich das ja, muss ich ehrlich sagen.
Also Mastodon ist nach meiner Meinung absolut keine Alternative zu Twitter. Es ist ein Social Network auf jeden Fall, klar, keine Frage, aber ein ganz anderes, als es Twitter ist.
Ja, der Ansatz ist halt ein anderer. Wenn ich da mit meiner Blase ein schönes Zuhause finde bei Mastodon, warum nicht? Die Frage ist halt, ob ich das drumherum, was mir Twitter bietet, wie halt gerade das Sehen von Inhalten, die von Leuten, die ich vielleicht nicht unbedingt folge, das ganze Hashtag oder wie Hashtags gehandhabt werden, wie Sachen retweetet werden, wie Sachen kommentiert werden, wie Sachen in meine Timeline kommen. Wie gesagt, wenn das halt fehlt bei Mastodon, da ist halt die Frage, was kriege ich oder ist das für mich dann noch das Erlebnis, wie ich es haben will, auch wenn halt meine Blase vor Ort ist. Und kann jemand anderes das in der Art und Weise halt so replizieren, dass er halt genug Momentum kriegt, dass das entsprechend wachsen kann und dann halt auch die kritische Masse im Prinzip erreicht.
So ist es. Und
ja, sehr schwierig.
Dazu, um jetzt wirklich einen Masseneffekt zu erzielen, ist Mastodon zu komplex und erschließt sich nicht der Masse. Sogar Twitter ist ja schon relativ in Anführungsstrichen komplex. Du musst am Anfang dich erstmal zurechtfinden, wie was funktioniert, wenn du noch nie auf Twitter unterwegs gewesen bist und dich dort auf der Plattform befindest, ist es schon nicht ganz so einfach, sage ich jetzt mal. Und bei Mastodon ist es noch wesentlich komplexer. Es fängt ja schon allein damit an, für welche Instanz entscheide ich mich, wo gehe ich hin, welchen Client nehme ich. Ja gut, das ist bei Twitter jetzt nicht anders, da muss ich mich auch entscheiden, was ich nehmen will. Aber dieses Dezentrale und dieses Auswählen der Instanzen. Und ich kann ja zum Beispiel auf den ganz verschiedenen Instanzen mit dem gleichen Namen angemeldet sein. Natürlich dann der Instanzname ändert sich dann natürlich ganz klar. Aber bei Twitter gibt es nur den einen mit dem einen Namen. Da ist es eine Eindeutigkeit. Also wenn ich jetzt Tobi 1525, dann gibt es den nur einmal auf Twitter. Und bei Mastodon kann ich...
Aber bist du dann auch der Richtige?
Ja, das blaue Häkchen habe ich leider nicht. Und ich könnte es mir jetzt, kann man sich noch, kann man sich noch shoppen oder nicht? Keine Ahnung. Aber selbst das ist ja nicht der Garant dafür, dass ich das wirklich bin. Also das ist auch so ein Fail bei Twitter derzeit, nach meiner Meinung. Aber bei Mastodon kann ich mich auf ganz vielen verschiedenen Instanzen mit dem Namen anmelden. Und das ist der erste Knackpunkt, den ich sehe. Es gibt also keine genaue Möglichkeit, nur einmal dort präsent zu sein und einmal der Richtige dort zu sein. Also dieser Zertifizierungsprozess fehlt ja bei Mastodon komplett. Und das ist vielleicht für den Otto-Normal-Anwender uninteressant, aber um jetzt zum Beispiel auch Leute des öffentlichen Lebens dort anlocken zu können, ist natürlich sowas recht wichtig. Ne? So sehe ich das.
Aber in der Regel interessiert die oder deren Agenturen ja eigentlich nur die größte Plattform.
Und naja,
wo können sie die meisten Leute halt erreichen? Und das ist definitiv momentan bei Mastodon einfach nicht gegeben, ja.
Ja, klar.
Das ist allerdings, glaube ich, auch nicht der Anspruch von Mastodon.
Das ist nicht der Anspruch, nein. Und die größte Masse erreichst du auch nicht auf Twitter, weil Twitter ist mit Abstand nicht das größte Social-Media-Netzwerk. Also von daher.
Es haben sich da natürlich mittlerweile andere Quellen aufgetan. Es gibt trotzdem ist Twitter ja immer noch mit eine der Plattformen.
Ja.
Klar sagt man, heute solltest du, also wenn du jetzt mal nur auf diese Plattformen gehst, solltest du bei Twitter sein, du solltest bei Instagram sein, du solltest definitiv bei TikTok sein, du sollst, ja okay, dann wird es eigentlich auch schon wieder eng. Klar, Facebook, okay, klar, kann man machen, aber ja, früher hat man noch Vine, ja, war ja auch noch so ein Ding, ja, beziehungsweise, wie heißt jetzt dieses neue Instagram?
Du meinst,
inwieweit ist es überhaupt noch aktuell? Das ist die andere Frage. Ja. Hm. So Trends, genauso wie Hive Social, die schlafen schneller ein, ja, als sie auftauchen. Von daher wird das auch für ein neues Twitter oder für ein neues Twitter in Anführungszeichen halt auch schwierig. Klar hast du den Anfangshype, aber kannst du das halt auch binden, beziehungsweise kannst du genug neue einfach dazu animieren,
ja,
nicht nur sich anzumelden, sondern ist die Plattform auch interessant genug, ja, um da halt auch quasi zu sein. Hm.
Das ist richtig. Ja, das ist, ja, also ich glaube wirklich nicht, dass Mastodon auf lange Sicht erfolgreich sein wird.
Also ich würde mich freuen, wenn sie zumindest mal im oder sich jetzt eine gewisse Basis halt nicht aufbauen, aber dass sie halt eine gewisse Masse sich einfach behalten können oder dass Nutzer halt für sich den Nutzen an Mastodon einfach sehen, ja, dass die, wie gesagt, ihre Gruppe vielleicht dann, wie gesagt, da auch in Zukunft dann bleibt oder sich Mastodon als Alternative dann einfach aussucht, beziehungsweise sich das für sie ja, das ist, was sie halt in Zukunft nutzen wollen. Mhm. Aber als Alternative oder als neues Twitter?
Nein, sehe ich genauso.
Ja.
Sehe ich genauso.
Ja.
Und machen wir uns nichts vor, Mastodon ist jetzt nur so in Anführungsstrichen erfolgreich, weil wir halt diese aktuelle Situation bei Twitter,
ja, klar,
haben.
Sonst, ja, auf jeden Fall.
Ne, sonst würde da keine Sau drüber sprechen. Also keine.
Ja, Mastodon gibt's ja auch nicht erst seit heute, ja.
Nee, ich habe geguckt, seit wann ich dort bin, 2018. Und das ist auch nicht die. Also Mastodon gab es davor schon, glaube ich, zwei Jahre, nach meiner Meinung. Also ich bin auch relativ spät erst dort eingestiegen, aber 2018 war mein Account, ja.
Seit wann bist du bei Twitter?
2009, glaube ich, ja.
Ja. Oh, okay. Bei mir ist es, glaube ich, 2007.
Also ich bin später dazu gekommen, ja. Also jetzt mit dem Account, ja. Aber Twitter ist nach wie vor mein Lieblings, immer noch mein Lieblingsnetzwerk. Mal sehen, wie lange das noch so bleiben wird. Bin ich gespannt. Naja, gut. Kommen wir zu was komplett anderen. Kommen wir zur iCloud Windows App.
Oh, Windows, das böse Wort.
Ja, und ganz böse in Verbindung mit der iCloud App, weil da ist wohl ein kleiner Bug drin gewesen. Was heißt klein? Der war jetzt nicht so klein. Nach meiner Meinung ein Riesenproblem. Gott sei Dank hat es nur einige Nutzer betroffen oder getroffen, wie man es auch ausdrücken mag, weil einige Nutzer berichten darüber, dass sie auf einmal Bilder und Videos von ganz anderen Personen in ihren Ordner gefunden haben oder in ihren verschiedenen Ordnern gefunden haben. Und das kann natürlich sehr delikat sein. Je nachdem, was auf den Bildern zu sehen ist, potenziert sich natürlich noch das Delikate nach oben, sage ich jetzt mal. Aber egal, ob es auch ein ganz normales Bild ist oder ein delikates Bild ist, uninteressant, das darf nicht vorkommen. Also das ist schon mehr als dramatisch in meinen Augen, auch wenn es wirklich nur einige wenige Nutzer getroffen hat, aber diese Probleme
sind halt aufgetreten. Ja, die waren im Prinzip schon zu viel. Ja.
Ja. Und ich bin froh, dass
Und das muss ja jetzt nicht unbedingt irgendwas Verfängliches sein in Bezug auf freizügig oder so.
Nein, nein.
Sondern stell dir mal vor, du machst von einem wichtigen Firmendokument dir eine Aufnahme, denkst nicht dran, dass dein iPhone ja in der iCloud hängt. Das Ding, Bild wird hochgeladen und landet auf diese Art und Weise irgendwo, ja, wo es gar nichts zu suchen hat.
Ja.
Das ist natürlich dann, wie gesagt, eine Verkettung der Verkettung, ja, der Verkettung von ganz unglücklichen Zuständen. Aber ja, wir hatten den Bug ja. Das war ja schon mit so quasi der erste Baustein ja in der Kette. Von daher, ganz übel.
Wie gut, dass ich iCloud-Fotos komplett deaktiviert habe. Ich nutze das Feature gar nicht. Also ich nutze zwar
iCloud. Ich nutze es aber nicht mit Windows.
Das könnte dir aber auch unter macOS passieren oder sonst wo. Das ist jetzt nicht unbedingt.
Ja klar, der Bug ist so oder so scheiße. Egal, ob jetzt, wie gesagt, ob es jetzt in der Windows-App von iCloud passiert ist oder woanders.
Ja.
Klar, der Bug ist scheiße, aber.
So ist es. Also ich nutze
zwar iCloud, hoffentlich keine Absicht.
iCloud zum Synchronisieren und ich nutze auch das iCloud Drive, aber iCloud Fotos habe ich komplett deaktiviert.
Doch.
Neu. Und das bestärkt natürlich meine Entscheidung noch mehr, wo ich jetzt diese Berichte.
Ja, generell bei allen Cloud-Diensten muss ich ja fragen, inwieweit willst du das in Anführungszeichen Risiko halt eingehen? Ja. Aber das stellt sich ja nicht nur bei Cloud-Diensten, sondern mein Gott, eine einfache Message kann es ja auch schon sein oder WhatsApp. Weißt du, wohin die eventuell weitergeleitet werden kann oder in welchen Gruppen da vielleicht was auftaucht, das muss ja wie gesagt kein Bild sein, so irgendeine SMS oder eine Textnachricht, die nicht unbedingt für andere gedacht war. Mhm. Weißt du, wo das eventuell noch überall landen kann? Aber wenn man sich da, wie gesagt, wenn man sich da deswegen, also.
Naja, klar. So ist es.
Aber Thomas, dann dürft ihr ja gar nichts mehr schreiben. Ja, es ist halt die Frage, was schreibst du? Das ist es halt ja immer. Wenn du irgendwas hast, wo du, muss ich was schriftlich oder bildlich festhalten, was ich nicht unbedingt irgendwo, gerade im Internet, ja, und da gehört ja heutzutage eine Message auch dazu, ja. WhatsApp ist Internet. Messages ist im Prinzip Internet. Muss ich das dann, wie gesagt, wo ich nicht will, dass es irgendwo vielleicht auftaucht, dann, wie gesagt, über so ein Netzwerk dann teilen.
Das ist richtig.
Mhm. Ja.
Ja. Generell ist alles, was in der Cloud liegt, mehr oder weniger, wenn man das jetzt mal ganz überspitzt ausdrückt.
Die Cloud gehört zum Internet und wie gesagt, das Internet vergisst nie. Ja.
Das Internet vergisst nie und es ist letztendlich nichts anderes als ein Computer im Netz und auch wenn er abgesichert ist, aber wir sehen es jetzt halt an diesen Bugs, irgendwann kann es an die Öffentlichkeit kommen oder kann es nicht dorthin kommen, wo es hinhören oder hingehört. Also alles ist halt halt möglich. So ist es. Gut, anyway. Ja,
oder selbst wenn wir bei dem anderen Beispiel bleiben, eine Beziehung geht in die Brüche und einer der beiden ist ein Arschloch.
Ja.
Deswegen, also da muss man sich vorher die Gedanken machen, ja.
So ist es. Gut. Aber lass uns mal über einen neuen Patentantrag sprechen, der aufgetaucht ist. Und das finde ich sehr interessant. Es geht um ein faltbares Display, was sich quasi selbst reparieren kann und was verschiedene Lichtzonen ansprechen kann. Und das sind beides Punkte, wo ich sage, ja, das könnte interessant sein. Und das hat sich Apple patentieren lassen oder sie haben zumindest einen Patentantrag gestellt. Und da sieht man mal wieder, dass das Thema faltbare Displays bei Apple ganz stark im Fokus steht, wenn natürlich auch in ihren Forschungseinheiten, in ihren Forschungswerkstätten, wie man es auch nennen mag, und dass sie das Thema noch lange nicht abgeschrieben haben. Und dass ein ganz großes Problem für Apple ist, wie haltbar, wie gut funktioniert so ein Display und was passiert, wenn irgendwelche Beschädigungen stattfinden. Speziell in dem Bereich, wo das Display geknickt oder gebogen wird. Also richtig geknickt wird es ja nicht, wenn man sich die Geräte von Samsung oder von Oppo oder von Huawei anschaut. Das sind ja keine richtig geknickten Displays, das sind ja nur gebogene Displays, sie biegen sich an einer gewissen Stelle, aber ein richtiger Knick geht ja gar nicht, weil dann wäre das Display ja mehr oder weniger defekt. Also richtig knicken kann man das ja in dem Sinne nicht. Solange man die Displays nicht physisch voneinander trennt. Ja, zum Beispiel Microsofts, da gab es ja dieses Duo, dieses hat sich ja auch nie durchgesetzt. Das Ding war ja auch nur so ein, ja, so eine Eintags- Erscheinung sozusagen. Aber jedenfalls
gab's arbeiten. Ist das nicht aber auch was Ähnliches von LG?
Keine Ahnung. Da gab es auch sowas, ja, aber das sind halt zwei physisch voneinander getrennte Displays. Und da spricht ja auch nichts dagegen, aber ja, hat sich halt leider nicht durchgesetzt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber jedenfalls arbeitet Apple an einem faltbaren Display, was sich zu einem gewissen Grad hin selbst repariert, selbst heilt. Und das, um das jetzt mal ganz runterzubrechen, funktioniert so, dass eine Leitschicht verbaut wird, also eine Schicht, die man mit Impulsen, mit Wärme steuern kann und dadurch das die Wärme in diese Leitschicht hineingeleitet wird oder dass diese Impulse über Strom Wärme erzeugen, sollen gewisse chemische Reaktionen stattfinden. Und bis zu einem gewissen Punkt sollen dann Kratzer und Dellen Dinge oder Beschädigungen, die durch Falten entstehen können, sich wieder selbst reparieren. Wärme hat natürlich dann gewisse Auswirkungen auf diese Display-Einheit und kann bis zu einem ganz gewissen Punkt halt Reparierungs- oder Heilungsprozesse in Anführungsstrichen in Gang setzen. Sicherlich ist das auch bis zu einem gewissen Punkt limitiert. Also wenn da jetzt ein tiefer Kratzer drin steckt, dann wird da wahrscheinlich die Heilungschance gleich null sein. Da wird man einen gewissen Limitpunkt haben, wo es dann halt nicht mehr funktioniert. Aber die Idee ist ganz gut. Also der Ansatz ist interessant. Wie gut und wie funktional das letztendlich in der Praxis aussieht, das wird man dann eventuell sehen oder auch eventuell nicht sehen, wie so oft. Es heißt nicht, dass die Patente, die beantragt werden, dann auch irgendwie final in einem Produkt enden werden. Das ist leider nicht immer der Fall. Jo. Der zweite Punkt, der ist auch sehr interessant. Man hat die Möglichkeit, mit den verschiedenen Lichtzonen verschiedene Bereiche vom Display ansprechen zu können. Bedeutet, wenn ich jetzt das Display aufgeklappt habe, im oberen Bereich schaue ich mir ein Video an, als Beispiel, und im unteren Bereich habe ich Steuerungselemente vor, zurück, Skip, Pause, was auch immer, gibt es dann die Möglichkeit, diesen Bereich abzudunkeln, wenn ich ihn nicht aktiv benutze oder quasi fast herunterzufahren und nur einen definierten Bereich auf dem Display ansprechen zu können. Hat den einen großen Vorteil, man spart Strom, somit dann auch Akku. Und der andere Vorteil ist, man hat einen Fokuspunkt, man wird nicht abgelenkt von irgendwelchen Steuerelementen, Bedienungselementen. Man schaut halt direkt auf das Video. Jetzt als Beispiel, es gibt natürlich eine Menge andere Anwendungsszenarien, wo man diese punktuelle Abdunklung benutzen kann. Und das Ganze wird so realisiert, dass noch mehr Display-Controller, also Display, also Hardware-Display-Controller, in das Gerät gebaut werden. Und man unterteilt somit das Display in mehrere Zonen, die man halt explizit ansteuern kann. Und je mehr Display-Treiber respektive Display-Controller man verbaut, je mehr Display-Zonen kann man auch definieren und ansprechen. Mit dementsprechender Helligkeit ansprechen. Tja, zwei interessante Ansätze, wobei dieser Selbstheilungspunkt nicht nur für faltbare Handys oder Smartphones interessant sein kann, weil es soll ja auch bis zu einem gewissen Punkt Kratzer reparieren können, dieser Prozess oder diese Leitschicht quasi. Das kann natürlich auch für ganz normale Displays interessant sein. Ja, interessant. So ist das. So, und jetzt kommen wir zum iPhone 15. Das nächste iPhone steht quasi schon vor der Tür, ne?
Ja, immer.
Immer, ja. Ich meine, bald ist Weihnachten, also wer hätte das gedacht? Es kommt mir so vor, als
wie war das denn? Nach dem neuen iPhone? Ist vor dem neuen iPhone oder so? Oder vor dem neuen ist nach dem? Ja, eben.
Ja, und ich glaube, du bist jetzt ganz weit vom Mikrofon weg, weil du hörst dich so an,
als ob
du...
Nein, ich bin gar nicht ganz weit weg.
Ah.
Ich bin nur ein Stück weit weg.
Das reicht schon, um das
räumlich... Mein Gott, die 5 Zentimeter, meinst du?
Das kann viel ausmachen.
Ja.
Ja. Ja, also ich kam ja nicht drum rum, diese aktuellen Gerüchte noch aufzunehmen, rund um das iPhone 15 herum, obwohl man ja sagt, dass das alles noch nicht valide ist, ganz klar. Also mein Gott, wir sind noch im Erscheinungsjahr des iPhone 14 und man redet jetzt schon über das 15er, aber das ist ja schon Tradition, das hat man ja schon quasi immer getan und gemacht, aber ich hatte auch gedacht, wir haben eine sehr geringe Themenlage, deswegen habe ich das jetzt noch mit aufgenommen gehabt, aber wer hätte gedacht, dass wir doch so viele Themen finden. Ja, aber es gibt da so ein paar Punkte, die mir ganz, ganz positiv oder auch nicht positiv aufgefallen sind, wie man es auch nennen mag. Und man sieht in den Gerüchten, dass Apple angeblich vorhat, die Pro-Modelle und die Standard-Modelle noch stärker zu differenzieren. Und sogar innerhalb der Pro-Familie noch mehr Differenzierungspunkte aufzubauen. Und da bin ich ja eigentlich gar kein Fan davon, dass man zwar Pro-Modelle und Nicht-Pro-Modelle differenziert, ganz okay, aber dass man innerhalb der Pro-Familie noch Punkte aufsetzt, um da noch den Nutzern mehr in Richtung Pro Max zu schießen oder in Richtung Pro Max zu bringen. Obwohl wir ja auch gerade darüber diskutieren in der Community sozusagen, ob das Max abgeschafft wird und das Max durch Ultra ersetzt wird. Da ist man sich auch noch nicht so sicher. Könnte ich mir gut vorstellen. Passt dann zu Apple Watch Ultra. Namensgebungstechnisch ist das jetzt nicht unbedingt weit weg, sage ich jetzt mal. Aber sei es drum, man möchte halt die Max-Geräte, respektive eventuell die Ultra-Geräte von der normalen Serie noch abgrenzen oder von dem normalen Pro-Modell abgrenzen. Das hatten wir schon mal bei den Plus-Modellen, bei den ersten Geräten. Aber schön finde ich das nicht.
Nein, es war ja ganz nice, dass man da die Möglichkeit oder die Geräte quasi gleich gemacht hat und nur von der Größe unterschiedlich. Jetzt halt wieder in den Trend zurück.
Ja.
Nicht ganz so toll, aber es ist halt die Frage, wenn es wirklich technische Sachen sind, die halt nur in der Gehäusegröße einfach gehen, hätte man wenigstens noch eine Erklärung dafür. Es wäre zwar schade, weil man sich dann wieder aufgrund von Funktionen vielleicht für das größere Gerät entscheiden muss, obwohl man eigentlich lieber zum kleineren gegriffen hätte. Ja, schade, aber...
Ja, also die Gerüchte gehen jetzt dahin, dass zum Beispiel in den Pro-Modellen, das soll in beiden Pro-Modellen natürlich stattfinden, wieder nur der Top-Prozessor sein wird, also respektive wird es dann der A17 sein. Und dass in den Nicht-Pro-Modellen dann der A16 stecken wird. Also man wird dann wieder diese Prozessordifferenzierung haben, die wir ja jetzt auch schon haben. Allerdings soll der A17 dann erstmalig auf 3 Nanometer basieren. Das hoffen wir mal alle, dass dieser Fertigungsprozess jetzt endlich Einzug halten wird. Da gehe ich von aus, dass es gesetzt ist. Und die Arbeitsspeichergröße soll erhöht werden. 8 Gigabyte, aktuell haben wir 6 Gigabyte. Und jetzt kommen wir zu dem Unterschied, was nur im Max- respektive Ultra-Modell stattfinden soll. Und da könnte auch der Punkt Platzbedarf eine Rolle spielen, was du eben meintest. Das Max-Modell soll dann eine Periskop-Kamera bekommen. Dieses Periskop-Feature ist ja auch schon seit 2 Jahren, glaube ich, in der Szene diskutiert worden. Da hat man ja schon lange drüber nachgedacht, in Anführungsstrichen, oder schon viele Leute gemutmaßt, dass das irgendwann Einzug halten wird. Und diese Periskop-Kamera soll dann 10-fach optischen Zoom realisieren können. Und wie gesagt, nur in Max- oder Ultra-Modell. Das könnte natürlich einen Platzbedarf voraussetzen. Ob das wirklich daran liegt, weiß ich nicht. Oder ob das wirklich nur ein Marketinginstrument ist, um noch mehr Leute in den Top-Smartphone-Bereich oder in den Max- oder Ultra-Bereich hineinzubringen oder hineinzulocken oder wie man es auch ausdrücken mag. So, und dann soll es ein neues Design geben. Mal wieder ein neues Design, in Anführungsstrichen, was recycelt wird. Man geht davon aus, dass das Gerät eine Mischung aus abgerundet und aus sehr kantigem Design sein soll. Also von vorne betrachtet, von oben betrachtet, sehr kantig und nach unten, also die Rückseite, dann abgerundet. Es wurden da Analogien angeführt zum aktuellen MacBook Pro, wo man ja auch diese Mischung hat aus abgerundeten Ecken und aus einem sehr kantigen Design. Und das hat man auch schon mal gesehen im iPhone 5C. Wir erinnern uns, das Kunststoff-iPhone, was ja auch nicht sehr lange auf dem Markt war und leider nicht so beliebt war. Aber dieses Design möchte man angeblich wieder aufgreifen. Natürlich nicht in Kunststoff, da sind wir beim nächsten Thema. Man spricht von Titan und Titan soll dann im Pro-Modell, egal ob Max oder egal ob die normale oder egal ob in der normalen Größe, als grundsätzliches Material stattfinden. Ne? Titan Ultra, Apple Watch Ultra ist ja mehr oder weniger auch aus Titan und ich könnte mir vorstellen, dass Titan dann auch im iPhone ein Zuhause finden wird. Jo, das die aktuellen Gerüchte zum iPhone 15. Titan ist ja auch schon seit Jahren in der Gerüchteküche, ne? Mein Gott.
Ja, wir hatten auch schon mal Keramik, aber ich denke mal, Titan ist wahrscheinlich eher das, was wirklich machbar wäre,
ja,
beziehungsweise kommen könnte, gerade weil das, klar, Keramik hatten wir in der Uhr auch schon gesehen, aber ich denke mal, Titan, so, ja, das könnte möglich sein. Periskopkamera fände ich sehr interessant. Käme drauf an, wie viel mehr würde dann auch gerade der Kamerabump eventuell auftragen. Mhm. Was man bis jetzt gesehen hat, gerade im Smartphone-Bereich mit Periskop, beziehungsweise an Techniken, die gezeigt wurden, war das doch relativ auftragend. Von daher mal gucken, ja, ich finde, bei den aktuellen Modellen haben wir sowieso schon einen sehr großen Bump. Viel mehr sollte das für meinen Geschmack nicht mehr werden. Mal gucken, wie es dann da wäre. Ja, käme drauf an. Aber 10-fach optisch ist natürlich schon ein Argument, ja.
Ja. Ja, und ich glaube, das wäre auch ein Grund für einige Leute dann zu dem Max-Modell.
Ja, definitiv. Ja,
auf jeden Fall. Ja. Na gut. So viel dazu. Und dann ist ja noch ein ganz extrem wildes Gerücht aufgetaucht.
Ja, das ist...
Hat sich ja Gott sei Dank als, oder nicht Gott sei Dank, es hat sich zumindest als eine Zeitungsente herausgestellt, wie man so schön sagt. Aber trotzdem wollte ich es noch kurz aufnehmen. Ich glaube, das war gestern. Da hat der Daily Star berichtet. Ich glaube, Daily Star war das erste Magazin, was es zuerst aufgenommen hat, dieses Gerücht, dass angeblich Apple plant, Manchester United zu kaufen.
Ja, klar.
Ja, und ich glaube, da haben sich so viele Dinge einfach zueinander gemischt in irgendeiner Weise und irgendeiner hat dann dieses Gerücht in die Welt gesetzt. Manchester United ist ja auch im Moment dabei, sich so ein bisschen umzustrukturieren und man hat ja in den letzten Wochen gelesen, zumindest habe ich das dann aus so einen zusammenfassenden Bericht herausgelesen sozusagen, dass sie über Verkäufe nachdenken oder dass sie über einen generellen Verkauf nachdenken, zumindest einen Großteil der Anteile zu veräußern. Derzeit ist das in einem Familienbesitz, also ich glaube 85% werden derzeit von einer Familie gehalten, die in verschiedenen größeren Vereinen investiert ist, die Familie, und unter anderem auch Manchester United. Und es sieht halt so aus, dass, wie gesagt, intern oder besser gesagt auch laut darüber nachgedacht worden ist, den Verein zu verkaufen. Und das, ja, da sind jetzt so viele Dinge zusammengekommen. Apple ist jetzt ja auch verstärkt im Sportbusiness unterwegs, allerdings nur als Streaming-Anbieter sozusagen und sie besitzen keinerlei Anteile an irgendwelchen Sportvereinen etc. Also zumindest nicht, dass das offiziell bekannt ist, sagen wir es mal so. Und ich glaube, der Redakteur, der das in die Welt gesetzt hat, der hat da so ein paar Dinge miteinander zusammengemischt, die Situation bei Manchester United und dass die verstärkten Aktivitäten von Apple im Sportbereich und hat daraus dann diese Berichterstattung gemacht. Vermute ich jetzt mal, dass das so entstanden ist in irgendeiner Form. Und dann gab es ein Auflösungs-Interview in Anführungsstrichen bei MacRumors. Die haben dann geschrieben, das ist alles Bullshit, um es mal abzukürzen. Da haben sich nämlich Leute aus dem näheren Umfeld, aus dem näheren Management-Umfeld von Manchester United dazu geäußert und haben gesagt, nee, das ist alles eine Zeitungsente, das stimmt so nicht. Tja, könnte ich mir auch jetzt so nicht vorstellen.
Was wollte Apple mit einem englischen Fußballclub? Sorry, aber das macht gar keinen Sinn, ja.
Ja, sehe ich genauso.
Würden sie sich in die amerikanische Soccer League einkaufen? Okay, das könnte man noch verstehen, ja. Gerade wenn sie ja da auch schon mit den Übertragungsrechten etc. alles dran sind, beziehungsweise das ja machen. Da könnte man auch sagen, okay, sie investieren ein bisschen in die League, ja, um da sich erstens mal entsprechend Einfluss auf die Technik nehmen zu können, was jetzt Übertragung, Produktion betrifft, was sie vielleicht rein vertraglich so nicht hätten machen können, okay. Aber eine englische Fußballmannschaft?
Nee. Ja. Also wäre jetzt Johnny Ive noch bei
Sponsoring, Apple. Okay, da können wir noch mal drüber reden, aber
ja.
Nee, also da hätte ich eher noch gesagt, nachdem es jetzt die Problematiken gibt und wahrscheinlich der Deal zwischen Microsoft und Activision ja untersagt wird, hätte ich die Wahrscheinlichkeit, dass obwohl der Kaufpreis ein Zehnfaches höher wäre als diese im Raum stehenden 7 Milliarden, ja, wie gesagt, der Activision Deal ist ungefähr das Zehnfache davon. Hätte ich gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Apple dann Activision kauft, immer noch höher, als dass sie bei Manchester United angeklopft hätten. Ja,
ja, sehe ich genauso.
Würde für Apple auch mehr Sinn machen, wenn sie wirklich das Thema Spiele mehr angehen wollen oder wirklich pushen und da quasi mit einer Grätsche in den Markt gehen wollen, dann wäre das, denke ich mal, sinnvoller. Ja. Aber Menu, mein Gott, nee.
So sehe ich das auch.
Obwohl, wenn sie gesagt hätten, wir wollen hier Ted Lasso weitermachen und hätten gerne einen richtigen Fußballverein.
Ja.
Okay, könnte man vielleicht noch sagen.
Aber ob das wirklich...
All Access, dann kaufen wir uns doch einen Verein. Ist billiger, als wenn wir jetzt irgendwie uns die ganzen Rechte da noch einkaufen wollen. Aber nee, macht eigentlich keinen Sinn. Ne?
Aber es wäre ja noch viel interessanter gewesen, wenn Apple jetzt einen eigenen Verein gründen würde, den sie dann serientechnisch noch begleiten und den sie dann
ja, aufbauen. Ja, was sie ja im Prinzip ja haben für die Serie. Wie gesagt, wenn sie jetzt einen richtigen Verein hätten haben wollen.
Ja, ich meine ja, einen richtigen Verein gründen und den dann so aufbauen, dass er auch wirklich nicht nur fiktiv in der Serie spielt, sondern dann auch wirklich offiziell.
Ja, wie es dann würde, wie gesagt, gerade wenn du in die Premier, direkt in die Premier League halt rein willst, dann würde ja, wenn ein Club zum Verkauf steht, würde das ja durchaus Sinn machen. Aber nee.
Nein, aber.
Selbst das.
Ja.
Siehst du den Schuh wirklich an? Nur wegen Apple TV Plus?
Nein, ich meine, auch wenn Ted Lasso ein Riesenerfolg ist, aber ich denke ja nicht, dass das in irgendeiner Weise in Relation steht zum Kauf eines Vereins. Nee. Und das glaube ich nicht, das bringt auch nichts. Ja, auch wenn es ja... Es
vor allem, wenn du mit deinem Verein ja in FIFA schon vertreten bist, also im Spiel.
Zum Beispiel, ja. Oh, er hat das böse Wort FIFA gesagt, oh... Gottes Willen.
Also du meinst jetzt gerade aktuell wegen der...
Ja.
Man, alle gerüchteweise soll ja gerade eine WM laufen.
Gerüchteweise, ja.
Aber da habe ich bis jetzt wirklich noch nichts groß mitgekriegt, ja.
Also offiziell habe ich das Fußballspiel Japan gegen Deutschland nicht geschaut. Es lief zufälligerweise bei mir im Wohnzimmer der Fernseher und ich bin dann ab und zu mal vorbeigegangen und habe reingeschaut. Aber es lag nur daran, weil ich die Batterien von der Fernbedienung nicht gefunden habe. Ich wollte eigentlich umschalten und ich war quasi dazu gezwungen, da ab und zu mal reinzuschauen. Das ist die inoffizielle Aussage.
Also bei uns ist noch kein Spiel noch nicht mal unbewusst, ja, beim Durchschalten, ja, dass man da mal, wie gesagt, dann drüber springt über den Kanal, okay, aber nö, ich habe noch kein Spiel gesehen und habe auch die Berichterstattung außer das, was man dann irgendwo mal mit irgendwo dann noch mitkriegt, verfolgt. Mhm.
Ich habe da sowieso
ein Fußball lässt mich sowieso schon lange oder längere Zeit kalt, aber diese WM.
Ich habe da eine sehr gespaltene Meinung zu. Ich kann ganz viele Positionen verstehen. Ich habe da keine klare Meinung. Ich kann nur eins weiß ich. Seit 2010 steht fest, dass diese WM in Katar stattfinden wird. Mhm. Und in der Zeit wurde kaum was dagegen unternommen. Mhm. Und da spreche ich auch die Medien an. Die haben sich in dieser Zeit kaum dagegen engagiert, also nicht bemerkenswert dagegen engagiert, gegen diese Geschichte. Und jetzt,
es gab vereinzelt immer mal wieder was, gerade wenn halt so neue Informationen aus Katar halt auch kamen, aus Katar kamen. Aber dass man dann wirklich konzentriert, auch über wie haben sich die Leaks damals genannt? Diese Fußball-Leaks da.
Ne, ich sagte ja.
Da gab es ja auch einen Teil zu Katar. Wie gesagt, da gab es ja keine konzentrierte und vor allem lang- oder übergreifende, anhaltende Berichterstattung mal dazu, ja. Mhm.
Und es gab zwar Berichterstattung, gerade in der Zeit, wo es bekannt gegeben worden ist, keine Frage. Aber der lange Weg zwischen 2010 und zwischen dem aktuellen Datum, wo die WM stattfindet, da wurde nicht medienwirksam darüber berichtet. Und jetzt sprießen auf allen Kanälen diese...
Ja, das ist doch klar, weil jetzt ist es ja soweit.
Jetzt ist es soweit. Aber es ist doch eine Doppelmoral zu sagen, wir berichten extrem kritisch über diese ganze Sache, was ja auch durchaus eine Berechtigung hat, keine Frage. Aber wir übertragen die Spiele. es wäre doch effektiver gewesen zu sagen, wir boykottieren es komplett und übertragen den ganzen
Kram
nicht.
Ja, das läuft halt wieder konträr zu dem Auftrag, den ja gerade die Öffentlich-Rechtlichen auch haben.
Ich habe denen keinen Auftrag gegeben. Ich will das nicht unbedingt sehen. Denn aber wenn sich
jetzt... Warum läuft es dann?
ich habe ja wirklich nur das Deutschlandspiel geschaut. Da kann man auch drüber diskutieren, ob das jetzt was bringt, ob der Einzelne das sieht oder nicht sieht. Das kriegt doch sowieso keiner mit,
ja,
ob
ich
das
sehe oder nicht. Man muss ja sagen, die Einschaltquoten sind ja schon schlecht.
Das ist richtig, klar.
Und das sendet auch, glaube ich, ein ganz gutes Signal. Also die könnten gerne noch schlechter sein.
Aber ein besseres Signal wäre
gewesen. Was heißt gerne? Sie könnten noch schlechter sein.
Ein besseres Signal wäre gewesen, dass sich mehrere Länder zusammengeschlossen hätten und gar nicht erst die Übertragungsrechte gekauft hätten an dieser ganzen FIFA.
Ja, wie gesagt, das spricht halt wieder gegen den Auftrag, den ja gerade die Öffentlich-Rechtlichen haben. Die sollen ja auch solche Veranstaltungen ja dann frei zugänglich machen können, und dazu müssen sie halt die Rechte kaufen. Also wie gesagt, das ist wieder ein schwieriges Thema, aber gerade wie gesagt, der Einzelne ist ja da auch wieder gefragt, dann soll er halt, wie gesagt, nicht gucken. Und das sendet, glaube ich, mit das stärkste Signal.
Das stärkste Signal
auch
wäre
in Richtung
gewesen,
FIFA.
Wenn die FIFA richtige, massive Einbußen finanzieller, monetärer Weise gehabt hätte. Ne? Und das wäre der Verlust von Übertragungsrechten oder die Einnahmen, die Einnahmeverluste. Das wäre messbar gewesen für die FIFA. Ja. So sehe ich das. Aber da kann man auch sehr viele Standpunkte vertreten. Und die Sportler, die sich jahrelang drauf freuen, eine WM zu spielen, ja, ich glaube, den kann man als letztes...
Ich denke, da sind die alten Hasen eigentlich mehr gefordert als jetzt gerade die Jungen, die zum ersten Mal mit dabei sind. Ich glaube, da sind wirklich die alten Hasen, die das Spiel eigentlich schon lange, lange mitmachen, gefordert da eigentlich, was, wie gesagt, mehr gefordert als gerade jetzt die Jungen, weil weißt du, ja, gerade wenn du als das erste Mal jetzt bei einer WM dabei bist, ja, weißt du, ob sich die Möglichkeit für dich nochmal ergibt, beziehungsweise, wie gesagt, du hast jetzt die Möglichkeit da zu spielen, ja, für die Jungen ist es, glaube ich, schwieriger als für die alten Hasen. Und da sind die, wie gesagt, da sind die meiner Meinung nach mehr gefordert eigentlich als jetzt die Jungen. Klar, sagt man auch wieder, es ist ein Mannschaftssport und wenn, dann bitte alle. Aber gerade im Vorfeld hätten da, denke ich mal, die alten Hasen, und wir haben ja ein paar alte Hasen in der Nationalmannschaft, ja, wären da eigentlich meiner Meinung nach stärker gefordert gewesen. Ne?
Ja. Ja, das ist ein sehr komplexes Thema und man kann da sehr viele Standpunkte vertreten, und ich verstehe sehr viele Standpunkte davon, die vertreten werden, und deswegen kann ich da zu keiner klaren Aussage kommen von meiner Seite aus. Ich kann nur das sehen, dass das seit 12 Jahren feststeht und dass in der Zeit medial sehr, sehr, sehr wenig stattgefunden hat. Und das kreide ich den Medien an, weil die hätten das forcieren können, die hätten das vorantreiben können, diese Protestaktion, und das hätte viel früher stattfinden müssen. Ja, aber okay.
Ich sage da nur DFB.
Zum Beispiel. Aber das ist ja auch nur ein...
Wie gesagt, da nehme ich die Presse noch nicht mal so stark mit ins Boot. Ja, klar hätten die auch mehr machen können im Vorfeld, aber da ist für mich ganz klar auch der DFB gefordert.
Ja, klar. Klar.
Was nützt mir es, wenn die FAZ oder der Spiegel da jetzt nonstop jeden Monat einen Artikel gebracht hätten? Letztendlich die Entscheidungsgewalt beziehungsweise mehr Einfluss nehmen hätte können der DFB. Und das, da sitzen ja ganz viele alte Hasen, ja. Teilweise ja wirklich uralte Hasen. Aber wie gesagt, die sind da definitiv mehr gefordert, ja.
Ja.
Und wie gesagt, dass sich ein junger Spieler auf die WM freut und wie gesagt, das vielleicht für ihn, genauso wie andere sportliche Veranstaltungen, sei es jetzt Leichtathletik oder auch gerne Olympia, ja, dass es vielleicht die einzige Möglichkeit ist, ja, die will ich auch keinem wegnehmen. Aber da, wie gesagt, das...
Naja, und genau diese Aktion von Rewe als Sponsor.
Beim DFB jetzt?
Ja, dass sie jetzt ausgestiegen sind. Punkt eins ist, Rewe hat sowieso schon mit dem Gedanken gespielt, als Sponsor auszusteigen. Das war quasi nur noch eine Frage der Zeit. Konnte man nachlesen, da gab es auch
Berichte. Ja, okay, aber dann haben sie auch einen ganz guten Zeitpunkt gewählt.
Nee, Moment, nur weil jetzt diese Armbinde nicht getragen worden ist, dass es verboten worden ist.
Ja, aber auch da wieder, das war vielleicht der entscheidende Wassertropfen im
Fass. Das war der Wassertropfen, keine Frage. Letztendlich ist diese Entscheidung auch okay gewesen. Aber sie haben ja von Anfang an gewusst, wo findet diese WM statt, unter welchen Bedingungen findet diese WM statt, was herrschen da für Menschenrechte oder wie werden dort gewisse Dinge gehandhabt, dann hätten sie von Anfang an nicht als Sponsor auftreten sollen. Meine Meinung.
Ist auch wieder schwierig. Ich finde, wenn das mit der Grund war, warum sie das Sponsoring jetzt erstmal auf Eis legen, beziehungsweise halt jetzt, wie gesagt, sich jetzt auch für den Zeitpunkt entschieden haben, ist die aktuell laufende WM auf jeden Fall besser gewählt, der Zeitpunkt, als wenn sie das jetzt vor einem Jahr gemacht hätten, weil dann wäre die Aktion, auch wenn sie gesagt hätten, aufgrund Katar, wäre das schon längst wieder in Vergessenheit geraten.
Ja.
Dann ist der Zeitpunkt definitiv jetzt besser gewählt.
Aber wenn ich ethische Grundsätze habe, dann habe ich die vor einem Jahr und dann habe ich die genauso.
Ja, umgesetzt. Aber also, wie gesagt, der Impact ist, glaube ich, jetzt besser als wie vor einem Jahr.
Ja, okay, aber.
Oder man hätte es müssen direkt danach machen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie lange die jetzt Sponsor sind und ob sie es damals zu dem Zeitpunkt schon waren. Aber entweder hätte ich es damals direkt gemacht, dann wäre ein gutes Zeichen gewesen. Oder aber halt, wie gesagt, jetzt, wo die mediale Berichterstattung da ist. Weil wenn du das selbst wenn du das vor 6 Monaten gemacht hättest oder vor 3 Monaten bis zur WM, hätte das jeder schon wieder vergessen.
Das ist richtig.
Gut. Klar wäre es am besten gewesen, jeder Sponsor hätte das damals direkt gemacht, wie die Entscheidung gefallen ist. Oder kurz drauf.
Ja.
Oder zu den Zeitpunkten, wo dann wirklich dann Sachen ans Licht kamen, die man vorher vielleicht so jetzt nicht unbedingt wusste. Dass man dann gesagt hätte, okay, jetzt, sorry, aber ich ziehe einen Stecker, ja, pull the plug, peng. Aber wie gesagt, jetzt vor einem Jahr oder so auch wieder schwierig, weil klar hätte man das auch machen können. Klar hätte es da auch die Berichterstattung wahrscheinlich dazu gegeben, gerade wenn du es halt mit der Begründung gemacht hättest. Aber ich denke, der Impact ist jetzt größer, weil aktuell das Turnier auch läuft.
Die Aufmerksamkeit ist natürlich größer, klar. Okay, das ist, da gebe ich
dir. Andere müssen halt noch mitmachen, um da entsprechend auch Druck aufbauen zu können. Weil was ist jetzt ein regionaler Sponsor wie Rewe?
Ja, gut. Rewe ist jetzt nicht der kleinste Sponsor. Ne?
Da müsste jetzt Coca-Cola mal was machen.
Volkswagen ist Hauptsponsor der Fußballnationalmannschaft. Das wäre zum Beispiel.
Genau.
Ja. Ich denke, sehr schmerzlich für die Mannschaft. Oder für die.
Ja, DFB. Ich weiß auch nicht, inwieweit dann wieder, ja, hier die Woken, ja, was da halt wieder gegen VW dann gehen würde zum Beispiel. Mhm. Aber, ja, wie gesagt, DFB, Rewe, mein Gott, ja, das ist ja im Prinzip Kinderkram, ja. Wenn dann müssten, wie gesagt, gerade internationale Firmen, die halt dann auch bei der FIFA die Finger, oder was heißt die Finger, aber das Sponsoring machen, die direkt zum Beispiel auch die FIFA sponsoren, die FIFA, die das Turnier sponsoren, die müssten halt.
Ja, ich sag ja.
Anstelle von Budweiser hätte ich wahrscheinlich gesagt, wie das Alkoholverbot kam, jetzt kurzfristig bei der WM noch, hätte ich als Budweiser vielleicht mal einen Stecker gezogen. Die sind ja, glaube ich, offiziell Bier, Sorte des Turniers. Mhm. Das wäre mal die Frage gewesen, hätte ich da nicht dann gesagt, hier Freunde, so lasse ich mich jetzt nicht verarschen, ja, dann ziehe ich mal einen Stecker, ja.
Das ist richtig. Ich sag ja, der FIFA, das Geld entziehen ist, denke ich, die wirksamste Methode, damit sie, ja, das ist das Einzige, wo die merken oder wo man den Schmerzen bereiten kann. Das ist meine Meinung. Hm? Ja.
Aber das macht dann nicht Rewe mit dem DFB. Nein, wobei ich die Aktion, wie gesagt, je nachdem, sind es dann wirklich auch die Gründe, ja, dann schon okay finde jetzt. Aber das tut der FIFA nicht weh.
Nein, das hat ja damit nichts zu tun, das ist korrekt. Ja.
Naja. Das tut jetzt dem DFB vielleicht weh.
Ja.
Aber inwieweit werden die jetzt Druck auf die FIFA deswegen ausüben?
Ja, so ist es. Gut, jetzt sind wir wieder abgeschwiffen, mein Gott.
Ja. Ist halt so, ja.
Fußball. Fußball ist nicht mein Thema.
Nee, aber wir kamen hier gerade über Menu, drauf, ja.
Sind wir da hingekommen, das ist richtig. Das lag auf der Hand.
Über englischen Fußball kamen wir jetzt dann doch wieder zur FIFA, ja.
Ja.
Also zum Turnier.
Mhm. Ja. Gut.
Und es sieht ja momentan nicht so aus, als ob man das Endspiel unbedingt gucken müsste.
Wenn jetzt gegen Spanien kein kleines Wunder passiert am Sonntag, dann sieht es nicht so aus.
Da haben sich ja die Verantwortlichen ja auch schon geäußert, ja, der Rückhalt würde einfach fehlen.
Ja, okay. Da möchte ich jetzt nichts zu sagen.
Ja, mein Gott, reise ich als Fan nach Katar, ja, habe ich einmal das Geld und vor allem B, will ich mir das wirklich antun und das vor Ort noch unterstützen. Ja, das ist ja auch die Diskussion.
Ja.
Und wie gesagt, die Einschaltquoten sind halt nun mal schlecht. Ja. Und ich frage mich, wieso? Ja. Wieso wohl, ja?
Ja.
Nein, kommen ja auch noch die ganzen Gaststätten, die gesagt haben, sie wollen es nicht zeigen. Ja.
Ja.
Da hoffe ich mal nur, dass es dann trotzdem noch genug Support Your Locals gibt, die dann trotzdem ihre 2-3 Bierchen in der Kneipe auch noch trinken, ja. Mhm. Auch wenn kein Fußball gezeigt wird.
Ja.
Weil das gehört dann auch dazu, ja. Nicht nur das Boykottieren, sondern ich muss ja trotzdem meine Stammkneipe, wo ich sonst die Spiele gucke, ja, trotzdem noch unterstützen, weil ansonsten kann sie gleich zumachen, ja.
So ist es. Ja. Gut, aber jetzt nochmal so ein kleines Apple-Thema.
Nochmal ein bisschen was anderes, ja.
Genau. Apple plante angeblich einen günstigen Apple Pencil für das iPhone und für das iPad. Also er sollte angeblich in beide Richtungen eine Kompatibilität aufweisen.
Ja, vor allem iPhone, ja. Wobei das Gerücht gibt es ja schon so lange, wie es damals das Note mit Stift gab von Samsung.
Ja.
Da hat man ja schon gesagt, gerade als das Plus kam, ja, beziehungsweise dann ja die Jahre drauf, die Nachfolger zum Plus kamen, gab es ja immer wieder gab es ja immer mal wieder so die Frage, warum Apple nicht auch einen Stift für das iPhone macht, ja.
So ist es. Und das hat angeblich der Leaker Diane Rui, wie auch immer ausgesprochen wird, keine Ahnung, herausgefunden. Es sind auf dem Social Network Weibo einige Bilder unterwegs gewesen. Ob die jetzt echt sind oder nicht, das ist fraglich, keine Ahnung. Das Ding sollte $49 im VK kosten. Und diese Idee haben sie dann kurzfristig verworfen, angeblich, wo ich jetzt mal ein riesengroßes Fragezeichen dahinter setze, sei die Massenproduktion schon angelaufen. Trotzdem haben sie das Ganze in die Papiertonne getreten. Und ausgeliefert werden sollte es zum Start der iPhone 14 Reihe. Codename war Apple Marker.
Da musst du aber mal gucken, die iPhone 14, wie gesagt, die Gerüchte oder was heißt Gerüchte, aber die Beiträge dazu und die Fragen, wieso nicht, ja, die gibt's ja schon seit dem 6er. Ja.
Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass sowas geplant war. Gerade wenn ich mir anschaue, das iPad der 10. Generation. Mit diesem Adapter, mit diesem USB-C auf Lightning-Adapter oder Lightning auf USB-C-Adapter, wie auch immer, dass das auch der Pencil war, der für das neue iPad 10 gedacht war.
Ich hatte schon für das allererste iPad einen Third-Party-Stift mit Dongle fürs iPad.
Ja.
Ich glaube, über Kickstarter war das damals sogar.
War das nicht dieser
ich weiß nicht mehr.
Holzdesign, der so...
Nee, es war okay. Kein Holz. Auf jeden Fall, wie gesagt, da gab es ja schon durchaus Third-Party-Hersteller, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und mein Gott.
Nein, also
gerade bei den großen, bei den Plus-Size-iPhones war das ja von Anfang an, gerade auch wegen Samsung, so ein Thema, ja.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass dieser Stick oder dieser Pencil geplant war. Gerade wenn ich mir diese Notlösung anschaue mit dem Adapter für das iPad und dass dieser Pencil halt auch für das iPad der 10. Generation gedacht war, würde allerdings aber auch nicht aufgehen, diese Idee, weil das iPhone hat ja noch Lightning. Und dann müsste der ja USB-C haben, damit diese Lösung halt auch aufgeht oder mein Gedanke auch aufgeht. Also ist dieser Gedanke, den ich gerade jetzt spontan gesponnen habe, auch
also ich,
Käse.
Ja, also ich denke, dass bei Apple es schon Überlegungen gab, mit der Einführung der großen iPhone-Modelle eventuell auch einen Pencil-Support, gerade weil andere Hersteller das ja auch gemacht haben. Es gab ja auch Pencils für HTC. Oder von HTC für ihre Geräte.
Samsung
hat es Samsung hat es gemacht.
Macht es immer noch.
War gerade mit dem Note und dem integrierten Stift im Gerät ja auch so ein Thema. Glaube ich, gab es bei Apple Überlegungen und garantiert auch Prototypen.
Naja, klar.
Das, wie gesagt, auf jeden Fall. Inwieweit das mal dann wirklich geplant war, vor allem so spät dann im Leben des iPhones, weil, wie gesagt, vom 6er oder sagen wir mal von den Nachfolgegeräten dann bis zum 14er ist schon eine verdammt lange Zeit. Und wie gesagt, das glaube ich, wie gesagt, die Überlegungen früher ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade zu Zeiten von Steve Jobs das nie ein Thema war. Gerade weil er gesagt hat, der Finger ist das bessere Eingabenmodell, gerade bei den Smartphones. Und wie gut das halt mit dem iPhone funktioniert. Und wir erinnern uns an die Präsentation vom iPhone, wo es ja auch darum ging, denke ich mal, dass er mit so eigentlich die größte Stimme gegen den Pencil war. Danach, okay, er ist ja dann doch sehr früh von uns gegangen. Danach, glaube ich, war das definitiv ein Thema. Inwieweit es Sinn gemacht hätte, so spät im Lebenszyklus des großen iPhones gerade dann nochmal zu machen, gerade wo wir jetzt eigentlich mit den Pros, mit den iPads da eine gute Lösung haben, was den Pencil betrifft. Okay, mit dem neuen iPad kann man jetzt streiten, gerade mit dem Adapter, du hast ja eben angesprochen, inwieweit das eine gute Lösung ist. Aber inwieweit würde es jetzt noch Sinn machen, einen Stift fürs iPhone zu bringen?
Ja, also explizit fürs iPhone wäre vielleicht ein wenig übertrieben, aber eine zusätzliche Kompatibilität zum iPhone und halt iPad wäre ja nicht das Problem, ne?
Also gerade jetzt, wo wir ja auch über das 15er und über zusätzliche Funktionen gesprochen haben, warum sollte man da für ein 15 Max nicht eine Pencil-Kompatibilität machen? Ja?
Klar, eben.
Um das halt nochmal abzusetzen, gerade bei dem Größeren würde es ja durchaus, oder denke ich mal, gäbe es entsprechend auch Interesse bei den Kunden, die das sowieso als iPad-Mini-Ersatz sehen. Oder auch nutzen, oder als Tablet-Ersatz dann einfach auch zum Größeren greifen. Und da denke ich mal, würde für den, oder gäbe es eine Nische, die auch Interesse an einem Pencil hätte. Und warum sollte man das nicht als zusätzliches Pro-Feature oder Max-Feature dann mit anbieten?
So ist es. Ja. Also sehe ich also nicht als Nachteil. Wenn man den Pencil sowieso hat, dann kann man sagen, okay, wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr den auch mit dem iPhone benutzen. Und meinetwegen auch noch als exklusives Feature nur für das ganz große iPhone, also das Max, dass man sagen kann, dass man noch ein zusätzliches Differenzierungsfeature hat, wäre ja auch denkbar. Weil man sieht ja, dass Apple wahrscheinlich sowieso diesen exklusiven Weg gehen will, exklusive Features für das Max oder respektive für das Ultra anzubieten. Oder hätten sie jetzt ja noch einen Punkt mehr, den sie da anbieten könnten. Gut, anyway. Was mich halt an dieser Nachricht über diesen Apple Pencil, über diesen günstigen Apple Pencil nur sehr irritiert hat, dass angeblich die Massenproduktion schon angelaufen ist. Und ich glaube jetzt nicht, dass Apple da Dinge vernichtet. Also wenn sie was produzieren, gehe ich davon aus, dass sie es dann auch auf den Markt bringen, ist meine Meinung. Es sei denn, es ist technisch vollkommene Grütze, aber wenn das Ding funktioniert und sie im Produktionsprozess stehen, dann bringen sie das Ding auch auf den Markt. Ist meine Meinung. Gut, aber ich würde sagen, lass uns mal in die Gewinnspielecke gehen.
Ja, ja.
Wir haben jetzt eine neue eingeführte Rubrik, sage ich mal. Mal sehen, wie lange wir die noch aufrecht halten können. Liegt nicht unbedingt an uns, sondern an die Partner, die uns hier dementsprechend unterstützen. Und heute haben wir mal was ganz anderes. Heute haben wir mal zwei Produkte aus dem Hause Sharp. Sharp haben wir ja auch schon öfter mal Produkte besprochen. Und deswegen denke ich, könnten wir auch mal was aus dem Hause Sharp verlosen. Das machen wir jetzt auch, nämlich eine Soundbar inklusive Subwoofer und dazu noch ein Bluetooth-DAB-Radio, also so ein Bluetooth-Multifunktionsgerät. Das haben wir auch schon mal ausführlich im Podcast besprochen. Ich möchte jetzt noch nicht die ganzen technischen Features hier runterrattern. Und es ist wieder ein Paket, also ein...
Hier, Tobi, entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, aber eine wichtige, dringende Zwischenfrage von mir dazu. Ja. Kann man die auch mit anderen Produkten als von Apple benutzen?
Das wird schwierig. Das wird schwierig.
Sorry, das musste ich eben mal.
Also, ja, ja, du meinst...
Kleiner Insider.
Ja, ja, kleiner Insider. Ja, ja. Nein, das funktioniert natürlich in dem Fall auch plattformübergreifend. Normalerweise hätte ich jetzt diese Gewinnspielpreise disqualifizieren müssen, ne? Weil wir ja nur exklusiv Apple-benutzbare Produkte verlosen. Okay, dann. Okay, zurück zum Thema, sonst atmet das wieder in Off-Topic aus, das Ganze. Also, wir verlosen zwei Produkte und diese zwei Produkte kann wieder ein Hörer oder eine Hörerin gewinnen. Und das ist einmal eine Soundbar, nämlich die HTS BW 202. Und diese Soundbar beinhaltet auch einen Subwoofer. Und das Schöne ist, der Subwoofer wird wireless angesteuert, also keine hässlichen Kabel, die verlegt werden müssen. Und das ist gerade in dieser relativ günstigen Preisklasse ein echtes Feature, weil in dieser Preisklasse hat das nicht jede Soundbar, dass der Subwoofer wireless angesteuert wird. Also ein schönes Paket, ein schönes Rundum-Paket. Und die meisten aktuellen Fernseher haben aufgrund der Bauform, aufgrund der geringen Dicke, sage ich jetzt mal, relativ bescheidene Lautsprecher verbaut und da wertet so eine Soundbar das Ganze noch auf und gibt dem noch einen wesentlich besseren Klang. Gut, und das Zweite ist das, wie gesagt, was ich eben schon angesprochen habe, das kleine DAB-Radio mit verschiedenen Features, kann nicht nur DAB, kann auch FM etc., das kleine kompakte Radio, was wir ja schon ausführlich besprochen haben, das kommt auch noch oben drauf und das sind halt zwei Preise, die ein Hörer und eine oder eine Hörerin gewinnen kann. Teilnahme ist ganz einfach, E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Teilnahmeschluss ist voraussichtlich die nächste Woche, also irgendwann am Wochenende, wenn wir wieder aufnehmen, dann schließen wir quasi den Lostopf ab. Genau. Das dazu. Gut, und dann gehen wir gleich fließend über in die Gadget-Ecke. Mhm. Da habe ich heute eine Docking-Station, ein Multiport-Hub, wie man es auch nennen mag. Und da gibt es ja wahrhaftig sehr, sehr viele am Markt. Und Böse Zungen würden behaupten, ich habe schon fast alle durchgetestet. Nein, das habe ich nicht. Es gibt so viele, die ich zum Glück nicht alle testen werde, weil auch von vornherein schon viel Bullshit unterwegs ist, wo man schon an der Produktbeschreibung feststellen kann, nee, das kann nichts sein, das kann nichts taugen. Und von daher nehme ich da schon eine Vorauswahl statt sozusagen oder führe schon eine Vorauswahl durch und konzentriere mich auf das, was von der Produktbeschreibung schon interessant sein könnte oder vom Hersteller interessant sein könnte. Also wenn ich jetzt höre, es ist ein Techie, dann sage ich, okay, da bin ich schon mal sehr positiv voreingenommen, weil ich mit 99% der Produktreihe, die ich bisher getestet habe oder der Gadgets sehr zufrieden war. Und hier ist es jetzt was ganz Besonderes, weil ich ein Feature getestet habe, was derzeit sehr selten in solche Multiport-Docking-Stations verbaut ist. Nämlich der Standard 2,5 Gigabit, der Ethernet-Standard 2,5 Gigabit. Es gibt zwar Netzwerkadapter, die man separat kaufen kann, die natürlich diesen Standard unterstützen. Das ist ein recht frischer Standard, der jetzt gerade am Markt stattfindet. Ist so eine Zwischenlösung zwischen im Endeffekt 5 Gigabit, ist im Endeffekt etwas runterskaliertes 5 Gigabit Ethernet, was allerdings auch mit einem geringeren Kabelstandard realisiert werden kann. Das nur mal zur Aufklärung. Um 2,5 Gigabit zu realisieren, brauche ich nur eine Cat5e-Verkabelung. Also das ist die Mindestvoraussetzung. Und das ist schon relativ weit verbreitet. Also von daher kann es für viele sehr interessant sein, seine Netzwerkinfrastruktur auf 2,5 Gigabit umzustellen. Und ich habe das jetzt mal so als Produkt getestet, weil ein Kunde von mir diese Anforderung hatte, gewisse Geräte im Netzwerk umzustellen auf 2,5 Gigabit. Ich habe zum Beispiel nicht das Bedürfnis, ich habe da teilweise schon Bereiche auf 10 Gigabit bei mir umgestellt, von daher brauche ich jetzt nicht so einen Netzwerkadapter. Von daher habe ich das jetzt mehr oder weniger im Kundenauftrag getestet und habe das auch live beim Kunden vor Ort getestet, ob auch dieser Adapter diese Geschwindigkeiten oder diese Geschwindigkeit erreicht. Gerade bei so Multifunktionseinheiten bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ob dieser Chip auch wirklich diesen Standard ausfährt, leistungstechnisch. Weil ich habe schon selbst bei Solo-Netzwerkadapter, die über USB angeschlossen werden, ohne Zusatzfunktion, hat man teilweise nicht die Performance. Und hier war ich positiv überrascht, dass diese Geschwindigkeit auch erreicht wird. Ganz kleine Einschränkung, wenn ich das Ding jetzt wirklich permanent unter Last fahre und wirklich extreme Datenmengen darüber schiebe, habe ich so einen Leistungseinbruch, so einen Leistungsverlust zwischen 3% und 4%. Das liegt doch daran, dass die Netzwerkkarte, die da verbaut wird, ist der Chip dann auch eine gewisse Wärme erreicht innerhalb dieser Dauerbelastung. Man sieht auch, dass das Gerät oder dass der Hersteller sich bemüht hat, die Wärme nach außen abzuführen. Man hat unten auf der Unterseite von der Docking Station oder von dem Hub eine große Lüftungsschlitze. Und man hat auch kleine Gummifüße, die man da drunter gesetzt hat, damit der Adapter etwas höher steht und ein gewisser Luftzug zirkulieren kann. Das heißt, wenn ich da jetzt wirklich mal 20, 30 Minuten richtig intensiv Daten drüber pumpe, dann geht das Ding leistungstechnisch etwas zurück. Aber es ist bei weitem nicht das, was ich von vornherein bei marktbegleitenden Adapter oder Dockingstations habe, die gar nicht erst auf die Leistung kommen. Also selbst wenn ich diese 5% abziehe, bin ich da auf einem Leistungslevel, was andere gar nicht erst erreichen. Von daher kann ich mit diesen 5% absolut leben. Dazu kommt noch, dass dieses Gesamtpaket preislich sehr interessant ist. Also das, was ich dafür diese komplette Dockingstation bezahle, das bezahle ich teilweise bei anderen Herstellern für eine Solo-USB-4-Netzwerkkarte. Also von daher ist das Gesamtpaket äußerst interessant. Und ich glaube, die wenigsten pumpen am Stück terabyteweise da Daten über die Leitung. Das passiert teilweise nach meiner Meinung punktuell. Und wenn das Ding sich wieder abgekühlt hat, dann erreiche ich auch wieder die komplette Performance. Und es zeigt natürlich auch, wie wichtig es ist, mal so ein Gerät getestet zu haben und nicht einfach mal ein Datenblatt abzulesen, weil diese Erfahrung kann man halt nur machen, wenn man so ein Gerät auch im Einsatz hat. Kommen wir aber noch zu den anderen Schnittstellen, die an Bord sind. Ich habe eben gerade nur über die Netzwerkschnittstelle gesprochen. Das Ding hat noch HDMI an Bord. HDMI bis maximal 8K bei 60 Hertz wird unterstützt. Wir haben zweimal USB-C 3.2. Eine Schnittstelle davon unterstützt 100 Watt Power Delivery. Wir haben einmal USB-A 3.2. und ein 3,5 mm Klinkenstecker, der Input- und Output-fähig ist. Und wie gesagt, die 2,5 Gigabit Ethernet-Schnittstelle, die ich ja eben gerade ausführlich besprochen habe. Verarbeitungsqualität ist wie üblich hervorragend von Satechi. Da muss ich jetzt nicht noch explizit und lange drüber sprechen. Tja, das zum Gadget der Woche. Tja.
Geht gut.
Das denke ich doch. Ja, Thomas, hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Nö.
Okay. Es gab in der letzten Zeit etwas Kritik, dass wir unsere Sendung zum Schluss so abrupt beenden und dass wir nicht noch, dass wir nicht noch Off-Topic-Themen noch einstreuen, obwohl wir streuen doch schon innerhalb der Sendung so viel ein.
Ja, also, ja.
Irgendwann muss ja auch mal Schluss sein.
Genau.
So ist es. Und wir haben die 2-Stunden-Marke erreicht.
Ja, genau. Ich sehe es gerade, ja.
Das gibt wieder Probleme bei Radio Düsseldorf.
Uiuiui.
Die müssen dann wieder ihren Sendungsplan umbauen, weil normalerweise müssen wir unter 2 Stunden bleiben. Ach Gott, das gibt wieder Diskussionen.
Ja, dann schneidest du zwischendrin einfach mal ein bisschen was raus.
Ach nein. Das kann doch jeder.
Okay, nee, dann machen wir jetzt wirklich Schluss.
Ja, dann machen wir jetzt.
Das wird ja viel zu lange für die Kollegen.
Genau. Gut, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.